Du warst auch sehr erfolgreich.
Ich war sehr erfolgreich.
Extrem rasiert, also Preise abgeräumt, Filme gemacht. Ja. Ich will nicht wissen, wie du in diesen 3 Jahren gelitten hast.
Habe ich. Also, und das Leiden ist auch immer noch nicht vorbei. Ich sitze da als 11-Jähriger und sag meinen Eltern, also das, was ihr da gesehen habt und so, dass das kam von mir.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich habe heute den wundervollen Regisseur Rainer Spix bei mir.
Hallo.
Ich mache das eigentlich nicht oft, aber manchmal kommt es vor, dass ich vorab kurz was erklären möchte. Rainer und ich hatten im Vorfeld ein kurzes Gespräch miteinander. Das heißt, er hat mir sein absolutes Go gegeben. Alle Fragen, die ich stelle, alle Themen, die jetzt hier besprochen werden, sind mit dir so vorher besprochen worden. Also nicht was, aber dass ich alles fragen darf.
Du darfst alles fragen.
Das wird, glaube ich, heute ein sehr tiefer und offen ehrlicher Podcast werden. Du hast, bevor wir jetzt hier losgelegt haben, gesagt, das ist das erste Mal, dass du dich so in der Öffentlichkeit präsentieren wirst, wie du es gleich tun wirst. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Vertrauen und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist.
Ne, ich danke dir, dass ich kommen darf und dass ich die Chance so bekomme. Das ist für mich auch ganz aufregend, weil das ja ein neuer Step, sage ich mal, in der ganzen Journey, die ich so die letzten 3 Jahre oder mein Leben lang eigentlich hinter mir habe, das jetzt mal so ein bisschen, um vielleicht auch ein Stück weit anderen zu helfen, denke ich.
Und das ist der Punkt. Ja. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge dem einen oder anderen helfen können. Mhm. Und bitte darum, dass wenn sich einer von irgendwas getriggert fühlt, weil hier werden, glaube ich, auch wirklich schwere Themen gleich besprochen werden, dann entweder ausschalten oder aber unter den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall Adressen, an die ihr euch wenden könnt, damit jeder weiß, er ist nicht allein so. Ja. Und das ist mir wichtig, einfach nochmal zu sagen, wir sind nicht allein. Wir werden dennoch mit der Frage starten, mit der ich bei allen starte, um erstmal in das Geschehen vom Podcast reinzukommen, auch wenn es heute ein bisschen anders sein wird. Ja. Mein Lieber, was war denn dein Fail der Woche?
Und jetzt der Fail der Woche!
Wie gut, dass ich gestern noch mir ein paar Podcasts von dir angeguckt habe.
Nee, gar nicht gut. Eigentlich finde ich das
Ich wusste, dass es kommt. Ja, weil das bei mir ist es so eine Geschichte. Ich habe jetzt, da kommen wir bestimmt rein, einen anderen Blick auf, also was wird als Fail gesehen? Das ist nämlich eine gesellschaftliche Geschichte. Da sich bei mir gerade alles in meinem Leben so umgedreht hat, auch so mit gewissen Krankheitsbildern, die sich gebildet haben, kommen wir bestimmt alles noch dazu, gibt es bei mir dieses Fail nicht mehr so, sondern für mich ist eigentlich alles, was ich jetzt, was ich früher gewohnt war, immer zu schaffen, manchmal nicht wirklich schaffen kann, aufgrund von Tagessituationen heraus. Das heißt, bei mir gibt es dieses, das musste ich lernen, auch psychisch, es gibt das Failen nicht mehr so für mich persönlich, weil...
Das ist super.
Ja, genau, also da kommt auch viel Befreiung natürlich, weil da geht auch viel Druck weg. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es was, wo ich richtig gefailt habe. Und zwar hatte meine Ex-Frau, noch Frau, am Samstag Geburtstag, die ist schon seit 2 Wochen krank. Mhm. So. Und ihr liegt sehr, sehr viel an ihrem Geburtstag. Wir haben noch einen Sohn auch zusammen. Und ich hatte versprochen, dass ich am Freitag mit meinem Sohn für sie halt Geschenke kaufe und hin und her. Und jetzt ging es mir persönlich am Freitag, weil ich am Donnerstag ein bisschen zu viel gemacht habe, nicht so gut. Und hatte gefragt, kann ich das verschieben auf Samstag früh. Mhm. Und das hat sie sehr getroffen. Das sind doch alte Thematiken, die wir haben. Ich bin nichts wert, bla, der kümmert sich und manchmal mein Sohn und der will doch so. Und da habe ich, muss ich sagen, weil ich dachte, ich wäre auch in einem anderen Bewusstseinszustand, auch in unserer Beziehung, wirklich gefailt, weil mit dem, was ja auch passiert, dem Verständnis dem anderen gegenüber, was hat er eigentlich für eine Blickrichtung dazu oder welche Emotionen? Kann er dem anderen keine Emotionen absprechen? Das war von mir nicht so gemeint. Aber kam da so an. Und das war natürlich ein totaler Fail tatsächlich, weil was versprochen, nicht gehalten. Und dann hängt natürlich auch der Sohn vielleicht dran, der ja das dann auch irgendwie mit und auch das haben wir nicht gemacht und so. Und das war also mein größter Fail die letzte Woche, würde ich so sagen.
Also nochmal auch kurz für euch zur Info. Wir haben auch besprochen, wenn es mal ein bisschen länger wird, dass ich dich da ein bisschen,
unbedingt,
damit die auch mitkommen. Aber dazu möchte ich dir sagen, ja, ich verstehe, dass du das als ein eventuell Fail empfindest. Ja. Allerdings weiß ich ja jetzt ein bisschen mehr schon.
Genau.
Und vielleicht ist es aber auch, also ehrlich gesagt, ist es kein Fail, weil man muss ja auch zusehen, dass es einem selber gut geht.
Hast du,
und wenn es einem selber nicht gut geht und man etwas tut für eine dritte, vierte, fünfte Person, auch wenn es in dem Fall das eigene Kind ist, dann, ja, geht es einem danach definitiv noch schlechter, weil man holt alle Reserven aus sich raus. Also so, ja, kann, weißt,
ja,
du?
Ja.
Ich finde es toll, dass du das als einen Fail ansiehst, aber du siehst es als einen Fail aus an, den du deinem Kind gegenüber getätigt hast und deiner Ex-Partnerin. Ich möchte dir sagen, es ist okay.
Ja.
Weißt du?
Hatte ich auch. Und ich habe auch dann gedacht, so, wenn ich das erzähle, werden viele jetzt, ob getrennt oder nicht, wahrscheinlich sagen, oh, die Situation jetzt als Mann
kenne ich. Ja.
Genau. Ne? So.
Ja.
Warum ich das aber mir so gepickt habe, ist einfach, weil ich denke, dass es auch in dem Gespräch darüber gehen wird, was waren jetzt so meine Veränderungen,
ja,
ne? Blickrichtung. Und das ist auch noch gar nicht so lange so, dass ich mich zurücknehmen kann. Ich sehe es genauso, Mensch, mir ging es nicht gut und könnte man auch Verständnis für,
ja,
haben. So, jetzt war das bei uns eine Dynamik, weil das oft ein Thema war früher. Ich habe mich nie gesehen gefühlt jetzt von meiner Ex-Frau her. Und wahrscheinlich hätte ich so darüber auch nicht sprechen können, selbst vor einem Monat noch. Das heißt, jeder Tag ist ein neuer Prozess und da tut sich immer noch was. Und dann dachte ich so, ja Mensch, vielleicht hätte dazu auch gehört, zumindest ein bisschen mehr Verständnis.
Ja, finde ich super. Also deine Geschichte entwickeln. Ist wirklich eine ganz, ganz besondere. Und zwar ist es eigentlich so gewesen, dass die Idee war, dass Rainer zu mir kommt, weil er gerade einen Kurzfilm dreht, über den werden wir auch auf jeden Fall sprechen. Und die Idee war, ach cool, wir nutzen den Raum hier, um über diesen Kurzfilm zu sprechen. Und dann hatten wir ein im Vorfeld kurzes Miteinander, Aufeinandertreffen, weil ich mir ein Bild machen sollte. Ich habe nicht gleich verstanden, warum, aber ich habe dann gesagt, okay, weil normalerweise mache ich das nicht.
Ja.
Und dabei ist klar geworden, der Film, der Kurzfilm ist super spannend, der braucht hier auch auf jeden Fall seinen Spot on, aber dein Leben, deine Geschichte ist so extrem und ist auch Wahnsinn, dass du bereit bist, das mit Leuten zu teilen. Und also eigentlich sind daraus wirklich Hollywood-Filme. Also es ist so, und das ist ja, das Leben schreibt ja immer die spannendsten Geschichten. In deinem Fall spannend, weiß ich nicht so. Hätte auch anders laufen können, wäre genauso geil geworden wahrscheinlich.
Ja.
Du warst, also damit wir ein bisschen anfangen können, du warst sehr, sehr erfolgreich in der Werbebranche tätig. Jahrelang auch.
Jahrelang, ja, also fast 30 Jahre.
Wie kamst du zur Werbung? Wie ist es dazu gekommen?
Also eigentlich auch, das heißt ungewöhnlich, gar nicht so ungewöhnlich damals. Also das Ding ist, du musst dir vorstellen, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo ich über den sehr konservativ, sehr dominierend auch von meinem Vater her, um es kurz zu machen, Schulsystem hin und her. Ich bin in etwas aufgewachsen, bin zur Schule gegangen und wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt, vielleicht heute ein bisschen mehr, da kommen wir bestimmt nochmal hin, gar nicht, wer ich bin. Das heißt, über Schulsystem und Erziehung, wie mein Elternhaus war, ist mir genommen worden, eigentlich selbst zu ergründen, wer bin ich denn und was für Talente habe ich. Ja, so. Das heißt, ich war ein durchs Schulsystem getriebener Mensch. Ich habe halt gelernt, okay, auswendig lernen geht, ne? So, also habe irgendwie auch ein gutes Abi gemacht, so, aber das war nur ein Rezitieren von dem, was mir so gesagt wurde, und dadurch habe ich gute Noten bekommen, hat aber weiterhin wusste ich nicht, was ist. Also, und das war in den Anfang 90ern, habe ich Abi gemacht. Ja, was machst du denn da? Und da war sowas, wenn ich jetzt in die Klasse geguckt habe, was sind alle geworden? Ich wollte mal Arzt werden, so. Das habe ich dann irgendwann mal nicht mehr gemacht, weil ich dann Probleme hatte mit Blut und so. aber was war das Nächste? Es gab dann einen Studiengang in Hamburg. Das war so ein bisschen mehr praxisorientierter Juristengang eigentlich, also Jura. Und wenn du mich fragst, so vom Tiefsten immer so wie viel in meinem Leben, wusste ich damals schon, das wird es nicht sein. Aber ich hatte auch nichts anderes auf der, ich wusste nicht was anderes. Wusste aber, dass ich das wahrscheinlich nicht ist. So. Und naja, dann habe ich, bin nach Hamburg gezogen, also auch bewusst sehr weit weg. Ich bin in Hessen, also zuerst in Südafrika groß geworden, dann in Hessen zur Schule gegangen, also in der Nähe von Frankfurt, Wiesbaden. Und aufgrund, wie das alles so zu Hause war, war mein Ding, okay, so weit wie möglich eigentlich auch weg. Ne? Und ich hatte ein Studienangebot in Berlin. Ich wollte eigentlich immer nach Berlin und wäre wahrscheinlich auch dem näher gekommen, Publizistik, Teilgebiet des Rechts, Psychologie und so. Und bin eigentlich nach Hamburg gequatscht worden, so ein bisschen. Lern doch was Vernünftiges. Ich hatte auch so nach der Schule in der Redaktion, Bildredaktion gearbeitet und hatte irgendwie eine Affinität zu Medien. Und zu Bildern eigentlich auch. Wusste ich aber da alles noch nicht. Also auch da war es immer so, Mensch, die wollten mich übernehmen und so. Nee, also dieses Jurastudium. Und da war es dann so, dass ich parallel, weil ich in der Bildredaktion gearbeitet hatte, da hatte ich ein Fotoequipment und so und habe dann parallel zu dem Studium, wo ich wenig war, was mich nicht interessiert hat, also schnell auch sehr ernüchternd war für mich. Ich habe gemerkt, also weder kann ich mit meinen Kommilitonen so, weil die halt als ich auch in der Freizeit über Jura unterhalten habe, also ist überhaupt nicht meins. Und dementsprechend ist das Studium halt auch so gelaufen. Hab dann angefangen zu fotografieren ein bisschen und habe so gemerkt, auch das ist ja irgendwas, was mir gefällt. Und ich hatte einen Kommilitonen, der hat sich so ein sehr, sehr guter Freund damals von mir, der hat sich so sehr Sorgen gemacht, wie es mit mir weitergeht. So, voll süß, ja. Genau. Und naja, und der sagte dann irgendwann mal, der hat halt so Jobs nebenbei gemacht, wenn Werbefilmproduktionen waren, so als, wie das früher gemacht hast, als Fahrer, Runner und hin und her. Und das war eigentlich mein Einstieg da rein.
Ach krass, so. Okay.
Das heißt, ich habe eigentlich was es heute so in der Art nicht mehr gibt, eine Karriere beginnen können, die auf Protegieren berufen hat und vor allen Dingen darauf, okay, wenn jemand was in dir gesehen hat, dass du gefördert wurdest und bist dann immer weiter aufgestiegen. Dann warst du irgendwann mal nicht mehr der Fahrer. Dann, ich war zum Beispiel auch der, wahrscheinlich damals der bestbezahlteste Fahrer zum Beispiel von Hannelore Elstner. Also ich habe auch Serien und so gemacht.
Wow.
Das war dann der arme Rainer, weil der arme Rainer musste sich über die Hannelore kümmern und so in allen möglichen Sachen und bin da halt Step by Step immer weitergekommen. Es ging relativ schnell, muss ich auch sagen. Also ich war.
Und das hat dir aber Spaß gemacht?
Das hat mir Spaß gemacht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es so, dass auch da, ich wurde dann, weil als Runner, da wirst du nicht unbedingt gerade dann gesagt, du könntest aber ein guter Kameramann sein oder Regisseur sein und so. Und hab natürlich damit Geld verdient. Das heißt, was mir passiert ist, so ich bin immer mehr in Produktion gerutscht.
Ja.
Obwohl, was in mir gesagt hat, sich aber das damals auch niemals zugetraut hätte, bist du nicht vielleicht irgendwie, ich wollte Kameramann eigentlich werden oder Regisseur, ja. Aber die Mühle des Geldverdienens, dann ist meine Tochter 99, deswegen bin ich überhaupt in eine Festanstellung gegangen, geboren worden. Das heißt, auf einmal kam so ein Sicherheitsding. Ich wurde aber auch nur noch frei als das gebucht, wo ich natürlich gut drin war. Das heißt, es waren dann vom Fahrer zum Aufnahmeleiter, später Produktionsleitungen und dann ging es dann aber irgendwann mal Producer und so. Und so hat sich das entwickelt. Aber ich habe eigentlich, das war das Gute, glaube ich, auch im späteren als Produzent, ganz, ganz, ganz viele Stationen im Film mitgemacht. Das heißt, ich war Regie-Assi mal. Ich hatte ein Gefühl davon. Ich habe auch im Kameradepartement.
Das heißt, du hast das alles vor Ort eigentlich gelernt.
Genau.
Aber du bist da einfach nur reingerutscht.
Ich bin da reingerutscht und hatte das Glück, dass irgendwelche gesagt haben, Mensch, so doof ist der eigentlich nicht. Und bin dann auch wirklich auch gefördert worden.
Und du warst auch sehr erfolgreich.
Ich war sehr erfolgreich dann, ja.
Du warst auch selbstständig.
Ja, genau.
Und hast auch wirklich, also ich meine, man kann es googeln, du hast auch wirklich krasse Sachen gemacht, muss man sagen.
Ich habe krasse Sachen gemacht, das stimmt.
Extrem rasiert, also Preise abgeräumt, Filme gemacht, eigentlich karrieretechnisch.
Wenn du so willst, ja. Genau.
Richtig am Start gewesen.
Richtig am Start gewesen mit auch, wenn man in der Werbung große Marken oder auch natürlich auch mit Celebrities, vielen Promis und so. Und auch jetzt hier in der Berliner Zeit, wir haben auch eine Zeit lang viele Musikvideos für Herbert Grönemeyer zum Beispiel gemacht und so.
Krass.
Genau. Also
das ist so ein bisschen das Leben auf der Überholspur, wenn man überlegt, dass du eigentlich gar keinen Start, also du hattest eigentlich gar keinen Plan und dann plötzlich so.
Genau.
Das ist schon heftig.
Ist heftig, rückwirkend. Ne? Jetzt, nachdem ich da so viel, okay, wie hat sich alles entwickelt und wo stehe ich denn jetzt und warum stehe ich da jetzt?
Ja.
Ne? Siehst du natürlich Sachen anders, darfst aber nicht vergessen, ich war Anfang 20, Mitte 20,
ja.
Da gab es Sachen, die haben mich noch viel mehr, die würde ich heute anders betrachten, auch gecatcht. Komischerweise haben mich die Sachen genau gecatcht, die mir eigentlich als Person nicht gut tun.
Ja.
Ne? Das heißt, ich habe zwar von außen den Erfolg, so, ich habe das nie so empfunden, aber wenn man so Leute fragt, gibt es die einen, die wahrscheinlich sagen, der war richtig erfolgreich. Stimmt, war ich auch. Das ist eher so in meinem eigenen Bild. Ich habe mir den Erfolg nie, ich war nie gut genug, weißt du? So
ja, okay, irgendwas. Aber
das
warst
ist ein normales
du?
Ding. Genau.
Also warst du.
Genau.
Was ist heute?
Was ist heute?
Also ganz kurz, was ist heute? Heute gibt es die Firma nicht mehr.
Nein.
Heute gibt es den Weg in eine andere Art von hoffentlich erfolgreich sein, nämlich erfolgreich damit sein, dass einem sein Leben Spaß macht.
Genau.
Wie kam es dazu?
Naja,
Du hast alles rasiert, was man rasieren kann, muss
ja.
man. Also
ja.
ich meine, du hast Werbung gemacht, du warst erfolgreich, du warst Regisseur, Produzent, hast mit namhaften Leuten geredet, wie du gerade selber sagst. Was ist dann passiert?
Na, ich glaube, das war ein sehr, sehr schleichender Prozess, den ich gar nicht so richtig mitbekommen habe. Also es war, also erstmal hat sich die Branche von, also ich muss dir vorstellen, ich bin ab Mitte der 90er angefangen damit, da war die Branche noch ein Ticken anders, das heißt, da hast du noch, es gibt ja die Cannes-Löwen, habe ich übrigens auch gewonnen, so, ne, wo, als ich da rein bin, war das irgendwie eine in der Werbung, ich würde mich auch nicht als Werber bezeichnen, sondern als Filmschaffender eigentlich immer, habe ich auch, weil
ja.
ich habe davor, ich bin für mich gefühlt in der Werbung kleben geblieben aus privaten Situationen heraus, sprich die Geburt meiner Tochter. Ja, und dann habe ich halt ein Jobangebot bekommen, wollte aber eigentlich immer lieber beim Film sein. Die Leute fand ich irgendwie anders und angenehmer auch so ein bisschen. Und ich hatte das Gefühl, Mensch, in Serie oder in Spielfilm ist in Deutschland so eine Sache, aber nichtsdestotrotz, es werden Geschichten erzählt. Und habe gemerkt, also das ist eigentlich was mir eher liegt auch und was ich gerne machen würde. Ich bin halt da in so eine Mühle reingekommen, die dann irgendwann mal auch nicht mehr rückgängig zu machen war. So, ne? Tja, warum habe ich rasiert? Also es ist einmal auf der einen Seite passiert, unbewusst bewusst, wenn du so willst. Also mein Unterbewusstsein, da kommen wir später rein, hat mir eigentlich immer mehr gesagt, mein Freund, wenn du hier so weitermachst, das wird nichts. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ne? So, wenn du ein Projekt hast, arbeitest, ich habe das auch nie hinterfragt. Ne? Also es gehörte dazu für das, was ich da mache, viel zu arbeiten, 100 Stunden, Wochenende, ganz ne, wenig Freizeit und so für die Sache, das war halt in mir. Also ich habe viel viel gearbeitet, was aber im Umkehrschluss, wenn du das dann 25 Jahre machst, dich halt auch irgendwann mal ausbrennt, wenn du da nicht eine Balance findest. Ne? Und das habe ich nicht gemacht. Also kamen immer mehr so erstmal körperliche Symptome. So, ne? Also ich hatte dann auch irgendwie mit, weiß ich, 2013 oder so, meinen erstmals selbst wahrgenommenen Burnout. Also ich konnte 3 Monate nicht mehr zur Arbeit gehen und habe schon gemerkt, okay, irgendwas ist hier los. Branche war nicht mehr so, immer weniger Kohle, immer mehr Arbeiten. Also sonst war zumindest dieses Geldverdienen dafür, was, wenn man schon so viel arbeitet oder sich dann was leisten zu können, das hat es irgendwie erstmal im Mindset ausgeglichen, natürlich nicht im Echten so. Und als ich dann, also was ich erzählt hatte, also warum dann in der Werbung, fand ich das dann auch noch toll. Da gab es halt Cannes, da gab es ganz, also von renommierten Regisseuren halt fette Werbespots, weißt du so. Mhm. Dafür gab es dann auch noch die Cannes-Löwen, hast auch gedacht, das war eine geile Idee, so, weißt du so. Also das heißt, da hat, also etwas hat in mir gebrannt, für etwas darzustellen, so ja. ein bisschen. Auch in der Kombination, dass man wohl in der Branche damit sich auseinandersetzen muss, dass du mit, aber auch das war dann halt normal, das war halt so, dass du zum Beispiel mit egoistischen Regisseuren zu tun hast, die nicht besonders einfach im Umgang sind, ja, sowas, das gehörte alles dazu, das war so dieser gewisse Fame und die Kunst und so, und die sind halt alle irgendwie verrückt, deswegen sind die auch ja so. Und mittlerweile weiß ich halt, okay, dass ich das so angenommen hatte. Also oft ist mir begegnet, wenn ich mal also jemanden erzählt habe, was ich mache aus der Außenwelt, dann gab es zwei Reaktionen. Ach, ist ja geil, was du machst.
Ja, klar. Also, ne, erstmal
das
safe,
alles total natürlich fett finden, ja, irgendwie so.
Ja.
Wenn da aber jemand nichts mit anfangen kann, dann haben die natürlich, was machst denn
warum
du
tust
da?
Du dir
warum
das an?
Tust du dir eigentlich diesen Scheiß an? Für irgendeinen Packshot, für bla? Die können das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ja. Ne? Und dieser Prozess des Nicht-Nachvollziehens Könnens, was ich denn da mache, über meine Grenzen hinweg, über so viel, ja, lange Zeit, das war eigentlich einmal, wie gesagt, die körperlichen Geschichten und dann aber auch dass ich irgendwie, je älter ich wurde, und die Werbung sich in die Richtung entwickelt hat, wie so ein bisschen so die Sinnhaftigkeit.
Also hattest du eigentlich gar keinen Spaß mehr daran, was du gemacht hast?
Ich hatte die letzten, also das habe ich dir ja auch vorhin erzählt, ich war in Hamburg damals, da war ich auch mit Geschäftsführer dann zum Schluss, das ging alles ratzfatz irgendwie. Bin dann da raus, weil es da nämlich auch schon so war, dass ich in der Firma drin war, wo ich das Gefühl hatte, die Werbung, egal wie sie sich verändert hat, die Produktion hatte so ein bisschen schon, dann konnte ich auch nichts mehr machen, obwohl ich der Jüngere war, schon so einen staubigen Beigeschmack. Ja, und die Werbung lebt ja sehr davon, okay, wer ist denn gerade hippen, wer nicht und
ja,
so.
Natürlich.
Und das ist ja wahnsinnig austauschbar und schnelllebig,
ne?
Genau.
Ja.
Und dann, also in der Erfahrung Berlin sowieso, in Hamburg ist es ein bisschen anders, weil die Hamburger Kaufleute sind, die sagen auch so, warum soll ich denn irgendwas ändern, wenn ich mit dem habe ich Cannes-Löwen gewonnen, mit dem arbeite ich weiter.
Ja, ja, ja.
Also da hast du eine andere Sicherheit gehabt in Hamburg. Ich bin aber dann nach Berlin und Berlin ist ein Haifischbecken. Also da habe ich auch nochmal was Neues erlernt. Also auch mit Berlin, dass du dich, wie gesagt, ich habe Cannes-Löwen gewonnen mit einer Agentur, hätte man jetzt erwartet. Und das war auch stressig, weil das war ein stressiges Projekt. Würdest du jetzt erwarten, hätte ich aus Hamburg erwartet, Alter, mit dem, die nächsten Dinger mache ich auf jeden Fall
safe
weiter. Ist aber nicht so. Ist nicht in Berlin so.
Weil es zu modern war, oder was?
Ja, weil dann vielleicht, ja, das war irgendwie stressig, oder da gibt's ja eigentlich nochmal die neue Produktion, wir können es auch mit der.
Aber das war, heißt, das schon in dem Zeitfenster, wo du gemerkt hast, körperlich, psychisch geht's dir nicht
das
mehr so
ging,
gut?
Das ging, ja. Ich habe das nur, ja, also ich habe, als es mir das erste Mal schlecht ging, habe ich schon gemerkt, irgendwie, ja, nee, das ist dieses, also was ich sonst früher so aufsaugen konnte, dass ich, nee, oder annehmen konnte, dass ich so ausgesaugt werde. Ich glaube, das ist das, was die Branche sehr, sehr macht, sehr unpersönlich. Das bin ich als Mensch eigentlich nicht. Also eigentlich gehörte ich in diese Welt nicht rein. Das musste ich halt lernen. Jetzt habe ich die Frage.
Ob das dann auch für dich der Moment war, dass du gemerkt hast, dass deine Arbeit dich aussaugt?
Ja, also immer mehr. Ich meine, ich bin dann ich bin dann nach Berlin und hatte die Aufgabe für mich selbst aus meiner Historie, aus der anderen Firma heraus. Ich will jetzt nochmal in Berlin was reißen. Ich habe mir vorgenommen, ich will eine kreative Produktion sein. Ja, so, das gibt, also immer noch auf der Suche, was gibt mir denn jetzt was? Ne, so, und da habe ich gedacht, jetzt kannst du es selbst
trotz
steuern.
Dass du schon gemerkt hast, dass du darunter eigentlich,
ich wollte eigentlich gar nicht
mehr. War dir das gar nicht klar, eventuell?
Naja, du, das ist das Problem, dass du, also ich hätte zum Beispiel, also ich hatte einfach das Glück, dass ich bin aus der einen Firma raus und sagt mir der andere, du, ich habe schon einen Job für dich, und das ist nicht mein Pitch.
Ja.
Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich mir bestimmt 3-4 Monate Zeit genommen, mir überlegt, willst du das? Nee, ich wollte es eigentlich schon da nicht mehr.
Ja.
Und das musst du dir vorstellen, das war 2009.
Aber es war so funktionieren einfach.
Ja, und dann hast du die Kohle irgendwie und dann kam der nächste Job irgendwie. Eigentlich willst du ja nicht und dann wieder in der gleichen Mühle drin. Und dann war es aber irgendwann mal, und dann habe ich nach 4 Jahren, war ich zweitkreativste Produktion in Berlin. Dann auf
krass
einmal. Ja. Und
also komplett an der Pike sozusagen.
Eigentlich, genau. Hab halt den ersten Platz nicht geschafft, aber immer den zweiten.
Ja, ist doch geil.
So, genau. Und trotzdem war da so eine Leere. Ja, dass da war irgendetwas, das sich nicht mehr befriedigt gefühlt hat.
Aber die Lehre hat sich für dich nicht so angefühlt nach dem Motto, ich will mehr, weil es ist ja auch im Job oder wenn man beruflich was macht, was einen erfüllt und man ist zu einem gewissen Punkt gekommen, dann hat man so den Antrieb, noch mehr darin zu erreichen. Genau. Das hattest du nicht. Du hast schon gemerkt, dass da das nicht
also miteinander... Am Anfang hatte ich das bestimmt noch so, sonst wäre ich auch nicht so weit über meine Grenzen gegangen. Aber halt auch mit, sag ich mal, fortschreitendem Alter.
Ja.
Und natürlich auch einem Rückblick, wie war denn das jetzt eigentlich alles und wie hat sich das verändert?
Ja.
Hat mir das schon lange keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Wenn du so, das
war aber du warst erfolgreich.
Ich war erfolgreich trotzdem. Genau, ich war erfolgreich. Und jetzt gut, da kann man sagen, jetzt war ich auch also zweitkreativste Produktion, war natürlich irgendwie toll. Ich habe mich auch gefreut damals noch. Ich habe mich auch noch über Awards gefreut. Aber wie es halt so oft ist, ich habe dann daran gemerkt, dieses Gefühl der krassen Erfüllung, die ich mir so erhofft hatte,
bleibt
aus. Und das musste irgendwie einen Grund haben. So.
Und dann kam ja bei dir sozusagen auch so ein Break, der, also eigentlich wurde dir, so wie ich das verstehe, die Entscheidung auch so ein Stück weit abgenommen, werde ich jetzt noch erfolgreicher in dem, was ich tue, oder aber spielt mir mein Leben einen Streich und erklärt mir, dass das gar nicht das ist, was ich tun sollte. Und bei dir kam das aber auch so ein bisschen mit der Pandemie, richtig? Ja. Die hat ja dann richtig reingeschissen bei dir, wenn ich das mal so sagen darf.
Genau, ganz genau.
Ich frag mich nur, ehrlich gesagt, ob das vielleicht nicht sogar dir zugutekommt am Ende des Tages.
Das, was du gerade sagst, ist eigentlich das, was ich auch lernen musste. Also es ist alles wirklich ein Blick der Betrachtungsweise.
Also ich möchte, weil, also du warst, wir sind jetzt bei dem Punkt erfolgreich, Job, eigentlich alles rasiert, was man rasieren kann, auch geschafft, nach Berlin zu kommen, beruflich, eigentlich erfolgreich, glücklich, keine Zeit, um zu wissen, ist man glücklich oder nicht, richtig, weil keine Zeit.
So sieht's aus.
Und wäre dann nicht die Pandemie gekommen, wäre es wahrscheinlich erstmal so weitergegangen.
Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen weitergegangen. Also da kam mit der Pandemie kam halt dann ganz viel zusammen. Da kam auf einmal, ja klar, also du hast die Jobs nicht mehr, es wurde immer alles abgesagt. Das war die eine Geschichte. Das andere, was über die Pandemie passiert ist, was ich auch erst jetzt verstehe danach, ist, das, was da passiert ist, hat gewisse Anteile, über das kann ich mittlerweile sprechen, weil ich weiß, es gibt verschiedene Anteile, man ist nicht nur das, getriggert. Das heißt, auch das kam noch zusätzlich dazu. Das heißt, irgendwas Altes wurde da schon angesprochen darüber.
Aber du wusstest nicht was.
Und ich wusste nicht was. Und was ist dann passiert? Also erstens, die Jobs sind weggegangen. Und dann war es immer ein über jeden Monat retten. Ach, dann hast du ja irgendwie diese Überbrückungsgeschichten bekommen. So, und dann habe ich, weil meine Firma gute Zahlen hatte, habe ich sogar noch hier von der KDW, weißt du noch so, auch noch Geld bekommen hin und her. Und das heißt, ich konnte immer erstmal überbrücken. Und du wusstest ja auch nicht, wie geht's weiter?
Ja.
Ich habe aber trotzdem zu der Zeit dann, weil da war die Sinnfrage schon so ein bisschen da, angefangen, mehr so als Regisseur im noch mit meiner Firma im dokumentarischen Bereich Sachen zu machen. Habe auch gemerkt, also meinen ersten Regiejob habe ich sogar noch in der Werbung gemacht mit einem Kameramann, der mich eigentlich nur als Producer hinter den Monitoren so saß, mit den Kunden und so. Mhm. Und der sagte dann schon, Alter, du musst ans Set, du bist ja ein ganz anderer Mensch. Also habe ich da auch schon zu dem Thema, warum habe ich dann angefangen, das, was ich mir nie zugetraut habe. Also es gab irgendwas in mir, und das war halt zur Pandemiezeit so, dass ich gesagt habe, warte mal, ich würde ganz gerne Sachen machen. Ich habe mit einem Journalisten zusammengearbeitet. Das war mir alles ein bisschen zu einheitsbreiig, sage ich es mal. So habe ich das empfunden, habe gedacht, also jeder sagt nur das Gleiche. Was ist denn eigentlich interessant, jemand, der es vielleicht ein bisschen anders sieht oder so. Ich habe mit einem Historiker einen Dreh gemacht, der sich sehr mit Amerika auskennt, sehr im Politischen so ist und so. Und der hat halt einen anderen Blick da drauf. Also mir ist irgendwo, ich hatte so einen aus den 80ern, ich glaube, das war das Riesending, ein Verständnis von Demokratie, und hatte da das Gefühl, da geht ein Stück weit Demokratie weg. Und habe dann gedacht, okay, was kannst du mit dem, was du machst? Und das waren auch Sachen, die mir sehr, sehr Spaß gemacht haben. Das lief so ein bisschen parallel. Damit aber immer mehr mit, ach Mensch, das hat dir Spaß gemacht, das hat ja auch einen Sinn, Leute gucken das, du bringst was in die Welt, eine andere Meinung vielleicht auch oder eine zusätzliche Meinung. Und auf der anderen Seite, scheiße, was machst denn du eigentlich hier seit Jahrzehnten?
Krass.
Ja, so. Das war so ein bisschen so das.
Das ist echt eine Erkenntnis.
Ja, und auch schlimm natürlich, ne, weil du darfst nicht vergessen, dass dein ganzes Bild, dein gespiegeltes Bild, was die Leute in dir sehen, nimmst du ja, oder was dir gesagt wird, nimmst du ja an als dein Selbstbild. So. Und ich bin dazu gezwungen worden, über Krankheiten, die ich entwickelt habe, dann also wirklich Burnout, so dachte ich das erstmal. Dann war es am Anfang so, du hast jetzt was mit der Schilddrüse, du hast was bla bla bla, haben sich tausend Sachen entwickelt, wo ich immer dachte, okay, das sind Sachen, die sich jetzt über eine Krankheitsform, weil ich gedacht habe, ich erkenne mich nicht wieder. Das war ein ganz über 15 Jahre ein Prozess, dass ich gemerkt habe, immer mehr verschwindet etwas, was ich noch irgendwie zumindest am Leben erhalten konnte. Ja, das heißt, jetzt ganz einfach gesagt, ich konnte 15 Stunden arbeiten, ich konnte mit jedem telefonieren, ich konnte mit Stress rum, ich habe dir Drehs organisiert und hinter das gestanden, das ging irgendwie alles. Und das wurde Stück für Stück immer weniger. Ja, bis ich dann irgendwann mal da drin war, dass ich mit unkontrollierten Aggressionsattacken zu tun hatte, dass ich nicht mehr aus dem Bett kam, also völlig depressive Phasen.
Kam das mit der Pandemie gleichzeitig?
Das ging, also ich habe das Gefühl, dass das alles noch verstärkt hat. Also wie ein Booster über die Pandemie war es nicht alleine.
Nein, das, ne?
So.
Aber
es war wie ein Booster. Ja. Es war wie ein Booster dafür, dass das Themen angesprochen wurden, die ich sowieso in mir getragen habe. Dann Beziehung lief schon über Jahre nicht gut, auch so mit Trara, mit Kindern und mögen und nicht mögen und sowas. Dann sowieso existenzielle Fragen, die dann auf einmal kamen, ne, obwohl ich so über Corona halt. Ja, und dann ein, wenn du so willst, ich sehe das als ein mittlerweile als ein Riesengeschenk, totalen körperlichen wie emotionalen Breakdown.
Also nicht lebensfähig sein.
Nicht mehr lebensfähig, nicht mehr rausgehen können. Ich habe, wenn ich früher gehört habe, weißt du, weil ich habe ja konnte ja 150 Stunden arbeiten und so, wenn ich damals noch gehört habe von jemand, da gibt's sowas, das nennt sich Burnout, hätte ich gesagt, Alter, das ist, glaube ich dir nicht.
Ja.
Das glaube ich dir nicht. Das ist ja so eine moderne Krankheit, da jetzt hat jeder Burnout. Ja. Und nachher war ich in einer Situation, ich konnte nicht aus der Wohnung, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, ich konnte nicht schlafen, habe ich immer noch so ein bisschen mit zu tun, Schlaflosigkeit und halt extrem depressiven Phasen. So, das habe ich natürlich dann schon wahrgenommen und dachte, was ist denn jetzt los? Na, so mit mir. Aber auch das im tiefsten Innern, und das ist eigentlich ganz interessant, du hast eigentlich alles schon in dir, gab es da schon was, was darum wusste, dass ich in meinem Leben eine Form gefunden habe, wie ich mich so durch...
Weißt du, verdrängen.
Ja, verdrängen, wie ich so durchflutsche. Mhm. Und so habe ich mein Leben dann aber natürlich auch empfunden. Ne? Also ein Leben, was, wo wir ja sagen, man war krass, ne, und interessant. Ich kann auch ganz viele Geschichten erzählen, ne, so mit Promis und ja, wo alles so, oh, der Fame. Und dieser Fame ging weg, weil der so keine Substanz hatte. Und auch das, was ich so früher so hoch gelobt hatte an Filmschaffen, die sich wie Arschlöcher verhalten, weißt du, auch mir gegenüber. Also es war alles so normal. Und dann kam irgendwann mal so dieser Switch mit diesen Krankheiten und auch mit dem psychischen. Du wirst wie so draufgestoßen, ja. Also du kannst nicht mehr weggucken. Also ich wurde gezwungen, mir das anzugucken, warum das alles
ist. Wie lange ging das?
Naja, guck mal, als das so langsam, wie ich erkannt habe, warte mal, mit dir, du bist nicht mehr der du bist. Sagen wir mal, das war 2019, 2020 rum. Und ich bin 2023 im März bewusst, weil ich dann erkannt habe, okay, jetzt musst du was tun, weil auch die Ärzte gesagt haben, das scheint auch mehr mit der Psyche
zu tun.
Also 3 Jahre.
Drei Jahre lang aufrecht gehalten.
Ja.
Und die Firma und alles hast du alles drei Jahre lang weiter.
Ja, auch weiter betrieben, natürlich mit weniger Auftragsvolumen.
Aber hast echt versucht, das noch irgendwie am Leben zu halten, weil du eigentlich nicht wahrhaben wollt oder. Entschuldigen, also es ist ja auch nicht einfach, sich einzugestehen, jo, da stimmt was massiv nicht mit mir.
Genau.
Und woran liegt es jetzt eigentlich?
Ja.
Das ist echt, ich will nicht wissen, wie du in diesen 3 Jahren gelitten hast.
Habe ich. Also, und das Leiden ist auch immer noch nicht vorbei.
Ne? Ich will nicht wissen, wie es dir ging.
Ja, nee, das hat doch natürlich auch vieles gemacht. Weil auf der einen Seite, also du merkst was in dir, das ist, das schreit nach Selbstfindung.
Ja.
Ja, ist wirklich so. Das ist irgendwas, das würde ich
Aber es ist halt auch ein wirklich tiefer Schmerz, den du gespürt hast.
Genau.
Ne?
Genau.
Also es ist jetzt nichts, es ist immer so einfach für Außenstehende, wenn die dich fragen, so, wie geht's dir? Und du sagst, ey, ich habe heute einen schlechten Tag, weil mir geht's nicht gut. Mhm. Und so engere, die dann auch wissen, okay, die hat eventuell mit Depressionen oder sonstiges zu tun, die dann sagen sie, ja, aber das entscheidest doch du. Nein, das entscheidest du nicht.
Und du darfst vor allen Dingen nicht vergessen, du hast völlig recht. Wenn du dir die Branche anguckst, wenn du jetzt nicht sagst, du bist beim Spielfilm oder am besten noch im Dokumentarbereich. Ja. Ich glaube, da hast du mit anderen Menschen auch zu tun. Also gerade im Dokumentarbereich musst du mit Leuten zu tun haben, die eine Empathie irgendwie haben.
Also,
ne? Ansonsten kannst du nichts darstellen. Empathie findest du in der Werbung nicht. Ist einfach so.
Ist einfach nur funktionieren.
Das ist ein Produkt. Das ist, du stellst etwas, also habe ich oft gesagt, noch nicht so gesagt, aber Werbung ist Propaganda, nichts anderes. Punkt. Ja, du versprichst was, es wird am wenigsten, wird's gehalten.
Aber wie hast du das 3 Jahre hingekriegt?
Naja, ich habe es ja nicht nur 3 Jahre hinbekommen, sondern ich habe es ja zu dem Zeitpunkt fast schon 25 Jahre.
Ja, aber die letzten 3 Jahre hast du ja dann auch.
Naja, es war, dass das Schlimme ist, was machst du? Dir geht's nicht mehr gut, du weißt irgendwie, du kannst nicht mehr also dir wird das, ich könnte auch nicht mehr, du könntest mich jetzt nicht an Werbesets, könnte ich nicht mehr, weil mein Nervensystem das nicht mehr kann. Und mein Nervensystem, das musst du auch erstmal lernen, auf das habe ich nicht gehört, aber wenn du schaffst, Bezug zu deinem Nervensystem zu haben, dann merkst du relativ schnell, was dein Nervensystem sagt. Mhm. Das heißt, du musst es so vorstellen, ich habe etwas schon lange versucht, am Leben zu halten, aus einer Not heraus und auch dem, was mache ich denn sonst? Der einzige Lichtblick, wenn du so möchtest, ich glaube, ich habe ein Stück weit zu mir gefunden, trotzdem, und da geht's ja auch so ein bisschen weiter hin, nämlich ich zeige mich jetzt, und es war auch in den Dokus, die ich dann gemacht habe. So, das war sozusagen, wie ich es genutzt habe, habe gemerkt, okay, da gibt's irgendwas. Also das heißt, es gibt immer ein Und, es ist nicht auch, aber natürlich ist das, was so sozusagen mein Leben war oder was viel mehr andere als mein Leben gesehen haben.
Zusammengefallen.
Total zusammengefallen. Mit keiner Antwort auf, was ist denn jetzt die Antwort da drauf? Meine Antwort war dann, mir einzugestehen, okay, das sind nicht nur die körperlichen Beschwerden, also mit Nerven und hin und her, die mich zu dem gemacht haben, sage ich mal, weil ich war wirklich sehr, sehr verändert und konnte das nicht greifen, was das ist, warum ich so verändert bin. Mhm. Ne? Und dann natürlich die Frage, da gibt's offensichtlich noch mehr. Ich wusste, dass es Thematiken meines Lebens gibt,
da ist was, aber
geht schon,
weggehen. Ja,
genau.
Ja.
So, und das funktioniert halt nicht. Also was ich halt einfach gelernt habe, ist, wenn du weiterkommen willst, ich habe auch davor, also in der Zeit, das war sowieso für diese Branche sehr, sehr ungewöhnlich. Ich war schon sehr, sehr lange auf der Suche. Das heißt, ich habe alle möglichen spirituellen Techniken versucht. Ja, und das habe ich dann in der Klinik dann später gemerkt, dass sie gesagt haben, auch das war nur ein Dissoziieren, ein Weglaufen von deinen Gefühlen. Das heißt, ich habe viel gearbeitet, um wegzulaufen. Ich habe mich oft schlecht behandeln lassen. Das war ich gewohnt, um mal so zu gehen, warum bin ich da geblieben in dieser Werbung? Weil das dein Nervensystem lieber sich etwas aussetzt, so schlimm es ist, was es kennt, als was Neues.
Ja, nee, ne? Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass meine Therapeutin hat mir mal was ganz, ganz wirklich Dolles gesagt. Also es ist extrem. Und zwar hat sie mich gefragt, ob ich diese diese Bälle kenne, weißt du, die man aufbläst. Mhm. Und dann meinte ich, ja klar, kennt doch jeder. Und dann hat sie gesagt, naja, und hast du schon mal versucht, im Wasser, wenn du damit gespielt hast, den unter Wasser zu drücken? Dann meinte ich, ja, hat doch jeder. Ja, was passiert? Er kommt hoch. Mhm. Und das ist das Ding so. Egal, wie sehr du versuchst, Dinge zu unterdrücken oder zu verdrängen. Genau. Es geht nicht. Es wird immer rauskommen.
Genau.
Der einzige Weg ist, damit klarzukommen, das zu verarbeiten, damit irgendwie sich auseinanderzusetzen.
Voll.
Und das ist dann bei dir 2023 wie passiert? Bist du wirklich von alleine darauf gekommen oder hat jemand gesagt, ey, geh dir mal bitte Hilfe?
Nee, ich hab zum Schluss
von alleine gemerkt.
Also ich bin dann, musst dir da vorstellen, bevor ich in die Klinik gegangen bin, war ich dann, weil ich gesagt habe, okay, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, pass auf, ich habe mit unkontrollierten Ausbrüchen zu tun. Mir geht's nicht gut. Ich habe schlechte Gedanken, ja. So blan, haben die Blut abgenommen, gesagt, okay, du hast was mit der Schilddrüse, das hast du.
Klassischen Panikattacken, was du hier gerade
hast. Ich habe Panikattacken gehabt, ja. Genau. Ne? Und vor allen Dingen dieses, ich hatte sowas meiner Frau gegenüber oder Ex-Frau gegenüber, dass ich, und das waren natürlich unsere Konflikte, da hat sich etwas, dem ich nicht gewachsen war, aus meinem Erfahrungswert heraus, und da hat sich etwas gebildet, was sozusagen, das habe ich, musste ich auch erstmal verstehen, weil das ein abgetrennter Anteil war, der sich gewehrt hat, und zwar sehr, sehr aggressiv. Der war aber nicht mehr mit mir verbunden. Der hat nur noch übernommen. Der hat gesagt, du kriegst es nicht auf die Reihe, also ich schütze dich jetzt, ja, und das war auch schlimm für meine Frau, ja, was sie da erlebt hat, ja. So, und das war von mir nicht mehr kontrollierbar. So, das habe ich schon gemerkt, gesagt, okay, da geht was. So, da stimmt was nicht. Und als mir dann Neurologen so sagt, naja, eigentlich nach einem Jahr, dem müsste es besser gehen, tut's aber
verstanden.
Nicht. Dann habe ich verstanden, alles klar, jetzt ist es soweit.
Und dann bist du alleine in die Klinik gegangen?
Ja, ich bin alleine in die Klinik.
Direkt mit richtig Klinikaufenthalt, mhm. Weil nicht irgendwie erstmal Therapie versucht, sondern direkt in die Klinik.
Therapien habe ich immer mal wieder ambulant davor in den Jahren schon gemacht. Ich wusste ja, dass ich gewisse, sage ich mal, Themen habe, Schwierigkeiten, auch aufgrund meiner Themen vielleicht in Beziehung, dass das irgendwie alles einen Einfluss hat.
Ja, natürlich.
So. Auch das habe ich mir viele Jahre schön geredet. Ja. Aber irgendwann mal kam ich an das Ding, ich musste halt sehen, warte mal, das ist alles eine Schleife. Du kommst immer wieder in die gleichen Sachen drum. Und vor allen Dingen bin ich gezwungen worden, ich glaube, das war eigentlich der erste Schritt zu sagen, so bin ich auch eigentlich in die Klinik gegangen. Ich habe gesagt, das, was mir im Außen passiert, kann nicht nur an den Leuten im Außen liegen. Alles, was dir passiert, muss mit dir zu tun haben. Weil nur so funktioniert's. Also, den hier zu machen ist einfach. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Nee, das passiert dir, weil etwas mit dir so ist, wo du dich das anziehst, das nicht erkennst, vielleicht auch immer wieder bewusst oder unbewusst eigentlich in Sachen gehst, die dir nicht gut tun und so. Und da wurde mir ganz klar gesagt, mein Freund, jetzt ist vorbei. Und ich bin in die Klinik gegangen mit dem, du hast ja so ein Aufnahmegespräch. So, und ich habe dann schon gesagt, ja, okay, also, du kommst ja nicht einfach in die Klinik. Hab ich gesagt, ja gut, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht einkaufen gehen, ich habe Panikattacken, ich habe Angstattacken, ich konnte in der U-Bahn nicht mehr fahren. Das ist manchmal jetzt sogar noch so, fahr viel Fahrrad jetzt, weil ich gemerkt habe, ach, das ist gut, in der Natur zu sein und so. Also dieses, sage ich mal, lieblose mit mir selbst umgehen, was das auch war, in meiner so erfolgreichen Zeit, hat sich dann halt auch irgendwann mal, ist halt zurückgekommen, als dass das nicht der richtige Weg war. Und ich bin in die Klinik. So, also deswegen bin ich dann in die Klinik, weil wir gesagt haben, okay, also die Diagnosen hatte ich noch nicht, aber Panikattacken, nicht mehr schlafen können und so, das war dann schon so ein Ding. Mhm. Und ja, wie fühlen sie sich? Auch mit suizidalen Geschichten, also es ging richtig krass. Ne? Also es war doch manchmal in der Klinik auf einer Liste so, weil je mehr du dann in deine Themen kommst, kommst du auch ins Suizidal, weil es fast einfach nicht aushältst. Und dann verstehst du auch irgendwann mal, wie hast du dich verhalten? Das ist halt ein Mechanismus, den ich gewählt habe, um ja nicht an diese krassen, fast nicht auszuhaltenden Gefühle zu kommen. Und ich bin aber trotzdem, denn es war das Erstgespräch, warum bist denn du hier? Was willst du machen? Du warst doch spirituell unterwegs, warum gehst du nicht ins Ashram zum Beispiel? Und ich habe auch immer spirituell, warum war ich spirituell so auf der Suche? Naja, um Entlastung zu bekommen. Ach, ich bin ja nicht das, was ich bin. Weißt du, die Hoffnung darauf, also sind auch die Gefühle nicht. Ich wollte erleuchtet werden. Ich wollte irgendwie so einen Shortcut nehmen. Ne? Und der Shortcut funktioniert halt nicht, weil ich bin in den Körper gezwungen worden. In meinen Körper und in meine Gefühle. Und das weiß ich mittlerweile, niemals erleuchtet werden. Werde ich auch nicht werden. Aber du bist ja hier in der Materie. Ja, das war auch nur ein Wegbeamen, ein Wegschießen. Und mir ist in der Klinik dann verboten worden, als Einzige. Zu den anderen gesagt, du kannst mal meditieren. Zu mir wurde gesagt, du meditierst auf gar keinen Fall. Ja, so. Also das war der Unterschied.
Krass.
Und genau, du, nein. So, aber. auch da, also ich war ein Therapie-Junkie, ja, auch da haben sie mir gesagt, du machst jetzt erst eine Woche keine Therapie mehr. Also auch das gleiche Muster, wie ich es im Arbeiten hatte. Ich bin nur hier, ich muss auch das machen und hab mir noch und so, weißt du? Also dieses auch da nicht achtsam mit mir selbst umgehen, das ist ganz, ganz tief in mir drin. Und selbst da war es so. Selbst in Therapie war ich nicht achtsam und habe mich, ja, verbrannt, sozusagen, ja. Auch da. Und dann wurde gesagt, du, erstmal nichts. Und das waren die größten Fortschritte. Wenn die mich dann, ich dann ganz beleidigt, ich darf ja nirgendwo hingehen und so. Aber das war die Zeit, wenn ich dann die Woche nicht Therapie gemacht habe, dann musste ich nämlich bei mir sein. Auch das war
wirklich. Richtig abtören, oder? Schlimmste.
Das Schlimmste.
Sich aber, mit sich wirklich auseinandersetzen, genau. Ist nochmal was anderes als meditieren, richtig. Weil meditieren ist, also jeder, der mir sagt, Meditation ist geil, weil, ja, mag sein, dass es für dich funktioniert, für mich mit meiner so, nein.
Nee, hat's bei mir
auch. Und ich glaube, das ist bei dir das Gleiche. Aber wann kam der Moment, dass dir bewusst wurde, was dir eigentlich passiert ist, ist der Grund dafür? Also du bist da hingegangen, du hast alle deine Symptome aufgezählt, genau. Die haben dir gesagt... Und wie ging es dann weiter? Habt ihr also seid ihr dann in die Vergangenheit rein?
Ja.
Wie hat das gestartet? Ja. Und war dir nein, erzähl du erstmal und dann frage ich dich dann kann passieren, dass ich dich unterbreche und dann fragen werde.
Gerne. Also ich bin um das nochmal zu sagen, also dass ich wusste, als ich da hingegangen bin, okay, das ist und so habe ich es auch empfunden, das ist ein hier geht es jetzt um Leben oder Tod.
Ja.
So war das.
Ja. Ne? Weil du auch keinen Bock mehr hast. Also Bock ist falsch, ich glaube Kraft.
Genau, Kraft. Auf der einen Seite jetzt gar nicht so dieses Suizidale, also das meine ich gar nicht so, sondern es geht so
es geht nicht
mehr weiter. Nicht. So, und so bin ich auch dahin. Ich habe über meinen Hausarzt zum Beispiel, also nur um zu sehen, auf was ich mich eingelassen habe. Mein Hausarzt, der hatte mir, weil der Klinikchef, der kommt aus den 80ern, bla, da gab es eine Therapieform, da ging es noch, da haben die geschrien zum Beispiel, ja, solche Sachen. Und ich dachte, ich gehe in so eine Klinik, wo man schreien muss, sich zeigen muss, also all das, was ich davor nie gemacht hat, also wirklich Seiten von einem zeigen und über seinen
Schatten springen,
ja. So. Wo dann auch dazu gehörte, da habe ich dann gelesen, ja, da gibt's ganz viele in der Klinik sind, die mit Scham behaftet sind, ja, und dann wusste ich, habe ich in diesem Buch gelesen, die zwingen einen dann zusammen in die Sauna zu gehen und solche Geschichten.
Das ist für ein Scheiß.
Ja, genau.
Sorry.
Ja, genau. So, was ich aber sagen will ist, ich habe mich auf das für mich empfunden Schlimmste eingestellt mit dem Wissen und der ganz, 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 ganz großen Hoffnung, weil was anderes blieb mir nicht mehr, da endlich Veränderung reinzubringen, also ohne zu wissen, wo es hingeht.
Alles egal, Hauptsache es wird danach
besser. Ich konnte auch gar nicht, genau, einfach nur noch besser weg vom Leid. Also das Leid kam halt immer mehr und hat sich gezeigt. Und das Leid habe ich ja immer in mir schon getragen. Ich habe es nur überspielt. Und nochmal vielleicht mit der Branche, anders, weil wir gesagt haben, Dokumentation oder Werbung, also keiner in der Werbebranche, den interessiert's, wer du bist. Das war meine Erfahrung. Ich habe es einmal als Test gemacht mit ein paar Leuten bei mir noch im Büro und habe eine gewisse Sache, da kommen wir später noch zu, wenn ich dann das alles erzähle, tatsächlich einfach mal so rausgehauen. Und da hast du ganz schnell gesehen, wie die Leute ganz peinlich berührt waren und zu was anderem kommen. Das heißt, das war die ganze Zeit ein Schauspiel.
Ich glaube aber, dass das nicht nur in der Werbebranche so ist. Ich glaube, das ist so ein generell Ding im Leben, dass Menschen mit sowas eigentlich, also alles, was mit Psyche zu tun hat, ist sowieso immer noch irgendwie komisch behaftet in unserer Gesellschaft heutzutage.
Wird jetzt ein bisschen anders.
Ja, langsam, aber nicht wirklich.
Nee.
Aber mir ist es wichtig, den Leuten jetzt auch zu sagen, weil in dieser Therapie ist ja was rausgekommen. Ja. Ich weiß es und ich werde es aber dich sagen lassen.
Ja, klar.
Wie kam es dazu, dass dein größtes Trauma eigentlich dann rauskam?
Naja, sagen wir so, ich wusste dann schon langsam über, okay, mein Freund, du musst an diese Thematik ran. Du wirst nicht umhinkommen, durch diese Thematik gehen zu müssen, weil ich dann schon gemerkt habe, zu dem Zeitpunkt, weil ich, wie gesagt, ja auch viel schon am Suchen war und irgendwie eine Erklärung für Sachen finden wollte, dass es nicht ohne gehen wird. Dass es einfach notwendig ist, auch mit Sachen, die ich halt gelernt habe, schon davor gelernt habe, auch spirituelle Lehrer sagen, okay, du musst alles irgendwie fühlen und übers Fühlen transformiert sich das. Das heißt, ich hatte so eine Bedürftigkeit auf Veränderung im Leben oder andersrum gesagt, endlich zu leben. Weil das war eigentlich das. Mir ist schmerzlich bewusst geworden, dass ich mein Leben lang noch nicht gelebt hatte. Weißt du?
So krass.
Das ist krass. Und da war ich Anfang 50. Ja? Also du guckst auf ein Leben zurück und erkennst, fuck. Weißt du? So, und dann kommt natürlich, dann wirst du immer kränker, jetzt körperlich und so. Wie lange hast du noch? Scheiße, was hast du daraus gemacht? Du hast nichts daraus gemacht. Du weißt ja nicht mal, wer du bist und so. Und in der Phase war ich dann, ja, mit jeglichen Konsequenzen. Ich war bereit, jegliche Konsequenzen zu tragen, weil das habe ich irgendwie schon gefühlt, dann doch eine gewisse Gesundung und auch eine Freiheit zu bekommen. Also dieses, mir ist immer mehr bewusst geworden, ich war in meiner Kindheit nicht frei, in meinem Schuldings, in der Schule nicht frei.
Ich
war noch nie frei.
Ja, was ja, ja aber alles mit einer...
Genau.
Nicht mit einem. Ich meine, du hast am Anfang ja gesagt, du bist in Südafrika groß geworden. Mhm. Es ist faktisch nachgewiesen, dass Umzüge für Kinder ein ganz, ganz großes Traumata darstellen.
Richtig.
Und jetzt gerade aus Afrika nach Deutschland ist natürlich brutal. Du hast aber dann noch etwas in deinem Leben.
Genau. Wir können ja gerne chronologisch, ich kann das gerne erzählen, weil ich glaube, dann kommen wir auch so ein bisschen.
Genau.
Macht also, das alles Sinn, was ich hier so von mir
genau.
gebe?
Wir sind aus Afrika nach Deutschland. In Afrika warst du immer ein sehr glückliches Kind, bist dort ganz normal zur Schule gegangen, hattest Freunde, hast da gelebt.
Oder im Kindergarten war das.
Warst genau. Und bist mit 7 dann nach Deutschland gekommen und plötzlich hat sich dein Wesen komplett verändert.
Genau.
Du hast auch erzählt, das lag natürlich auch erstmal an der Sprachbarriere. Weil du natürlich viel besser Englisch gesprochen hast. Du hast dich dann aber auch körperlich verändert. Du wurdest immer molliger, dicker, unzufriedener. Und dann ist aber auch so habe ich das empfunden, deine Eltern sind liebevolle Eltern, brauchen wir nicht drüber reden. Allerdings haben sie das anders irgendwie dir gezeigt, als du noch ein Kind warst. Da war eher so Strenge und, wie soll ich sagen, Konservativität im Vordergrund.
Hardcore spießig, wenn du so
ich weiß ja nicht, wer das hier hören wird, weißt du. Wir wollen ja auch niemanden.
Nein, geht's auch nicht drum.
Du bist dann mit deinen Eltern in einen Urlaub gefahren.
Ja.
So war das.
Mhm.
Meine Frage ist, musstest du das auch so chronologisch in der Therapie erklären? Oder war in der Therapie schnell klar, da ist was richtig falsch gelaufen.
Also, dass da was richtig falsch gelaufen ist, das wussten sie schon. Weil also die sind ja sehr gut ausgebildet. Es war eine sehr renommierte Klinik. So.
Ja.
Und ich sag mal, mein Krankheitsbild war jetzt eins von 23.
Und die wussten schon?
Die wussten, weil das du das ausfüllen musst, ist dir das und das schon mal passiert. Also da werden so Sachen, ist dir das passiert oder sag mal, hattest du mit Mobbing zu tun? Also die gehen da sehr, das ist eine Klinik gewesen, die transgenerational arbeitet. Also da geht es auch um Epigenetik zum Beispiel, also dass du auch von deinen Ahnen Sachen mitnimmst zum Beispiel. Ja. Es gibt Studien darüber, dass jemand, der nicht im Krieg war, dritte Generation zum Beispiel, also kein Kriegserlebnis hat, wahnsinnig Angst, dann wird's laut und wahnsinnig Angst hat, als wäre derjenige,
sozusagen weitergegeben wird.
Weil's weitergegeben wurde, genau. Solche Sachen spielen da halt auch mit rein. Das heißt, ich wusste und auch die wussten um die Grundthematik, aber jetzt musst du dir so vorstellen, als ich da hingegangen bin, da wurde mir gesagt, das habe ich auch gefragt, wie lang bin ich denn eigentlich in so einer Klinik?
Ja.
Haben die gesagt, 7 bis 10 Wochen, weil nach 10 Wochen ist auch mal gut, dann geben wir uns alle auf den Sack. So, damit bin ich eigentlich dahin, irgendwas zwischen 7 und 12 Wochen von mir aus. Das ist schon auch eine lange Zeit, 3 Monate. So. Und und dann war ich auf einmal, waren 5 Monate schon rum, weißt du? So, und natürlich sind wir erstmal in so, du musst es so vorstellen, wie so Schichten, die du so
abträgst,
genau. Und das heißt, ich habe die ersten Schichten so abgetreten, da ging es erstmal darum, erstmal zu lernen, zu fühlen, ja, also solche Sachen wie achtsam laufen.
Mhm.
Du glaubst gar nicht, was das emotional macht, wenn du immer von deinen Emotionen weggelaufen bist. Jetzt musst du auf einmal ganz langsam laufen, was das mit deinem Bewusstsein macht und dann halt auch mit deinen Gefühlen. Das heißt, du glaubst gar nicht, wie oft ich durchs langsame Laufen in Emotionen das erste Mal gekommen bin. Ich musste dann richtig weinen. Oder ich habe dann gemerkt, Alter, du bist nur dein Leben lang rumgerannt, weißt du? So, und dieses erstmal Achtsamkeit sehen, so ist das eigentlich, was die machen. Ne?
Ja.
Über eine ewige Wiederholung macht dann etwas auf, wo ich dann erst nach einem, na, 5 Monaten, sage ich mal, an ein gefühltes Grundthema, um was es gehen könnte, komme ich jetzt auch gleich dazu, gehen könnte. Das heißt, ich war eigentlich erst nach 5 Monaten bereit, in den Kern zu gehen.
Du hast 5 Monate gebraucht, um dich zu trauen.
Ja. Und das wirklich anzugehen. Das Thema, was ich wusste, was mir passiert ist. Wusstest du das? Ich wusste, dass mir das passiert ist, und dachte auch, dass in gewissen...
Wusstest du es auch schon vorher oder wusstest du es erst in diesen 5 Monaten?
Ich wusste das vorher. Ich wusste das vorher und ich habe das auch vorher schon bei meinen Eltern thematisiert, weil das ganz wichtig war, auch in der Aufarbeitung mit meinen Eltern. Das heißt, ich wusste schon, was mir passiert ist. Ich weiß mittlerweile, dass ich, also diese dunklen Flecken nennt man das, dass natürlich deine Psyche als Schutz Sachen erstmal anders interpretiert, sage ich mal, ein anderes Label macht, damit es erträglicher ist oder halt auch ganz ins Dunkle schiebt.
Und du hast dann aber dort 5 Monate gebraucht und ich vermute mal, ich meine, das sind ja Profis dort, die wussten schon.
Du, die haben zu mir, guck mal, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um selbst zu akzeptieren, dass ich, die haben zu mir gesagt, du bist ein wir sind sehr getroffen von deiner Historie, du bist ein ganz besonders schwerer Fall. Und da habe ich mir gedacht so,
warum?
Ja. Man weiß in dieser Klinik oft nicht, höchstens du hast halt baust Beziehungen, was man auch macht mit den anderen Patienten auf, aber eigentlich weißt du im Großen nicht, nicht jeder ist fürs gleiche Thema da, ne? Aber viele dann doch. Und dadurch verhalten diese Leute sich natürlich
ähnlich.
Auch immer sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Also das heißt, dass du denkst, du bist so wahnsinnig individuell. Auch das wurde mir sehr gezogen, das Ding. Ja? Du bist nicht individuell. Du hast ein Programm, was läuft.
Aber du hast dich wahnsinnig dagegen gewehrt. Weil wenn du sagst, normalerweise geht eine Therapie 7 bis 10 Wochen und du hast erst nach 5 Monaten geschafft, wirklich an den Kern zu gehen, muss man da auch an der Stelle Riesenprops an die Ärzte geben und Dankeschön sagen dafür, dass sie dir die Zeit auch gegeben haben.
Die haben mich auch gecovert zeitweise, weil der Klinikleiter, der guckt immer daran, weil der muss ja dann verargumentieren vor der Krankenkasse und hin und her.
Ja, genau.
So, und dann immer so, ja, was ist eigentlich mit dem?
Ja,
Und ich hatte super Therapeuten, also auch nochmal vielen Dank an meine Körpertherapeuten. Elke ist das, meine jetzt auch wieder Therapeutin aus der Klinik, habe ich jetzt ambulant. Das ist die Theresa, hätte ich die beiden nicht gehabt. Die sind halt, guck mal, ich bin dahin, das habe ich, glaube ich, die ganze Zeit nicht erzählt. Und das, da sind die mit drauf aufgesprungen. Das war halt toll, dass ich da gelandet bin. Ich habe gesagt, ich komme hier, warum bist du denn hier und nicht im Ashram? Ich komme hierher, das ist mein Ziel, um zu sterben und wiedergeboren zu werden. Das war meine Ansage. Das heißt, ich hatte mit den Therapeuten, die haben gesagt, okay, alles klar, wenn das deine Ansage ist, dann gehen wir auch mit. Das heißt, die sind auch therapeutisch an Grenzen gegangen, die hätten sie nicht mit jedem gemacht. Die haben natürlich das einschätzen können, die wussten auch diesen tiefsten Wunsch. Also ich hatte so einen tiefen Wunsch, da konntest du nicht gegen gehen.
Ja.
Weißt du, so. Mir wurde immer gesagt, du bist wirklich anders, du bist ein Kunde. So hat meine Körpertherapeutin so gesagt, du bist ein Kunde, weil du alles aufmachst. Ich war noch zu rabiat mit mir. Ich will alles ran, hier mein Herz auf und
so.
Auch das habe ich dann erst gelernt, hat nicht viel mit liebevollem Selbstumgang zu tun und so. Aber halt dieses, ey, da muss eine Veränderung rein, ich will nicht mehr. Das war so, so groß.
Aber eigentlich möchte ich dir sagen, klingt das gerade für mich so, wenn ich überlege, voll positiv, weil Sterben ist ja so voll schnell und du bist aber durch einen sehr, sehr langsamen Tod gegangen.
Ich bin immer noch dabei.
Ja, du wirklich die Dinge konkret aufarbeitest.
Ja.
Jetzt sind wir bei diesen 5 Monaten Therapie.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt,
um was es geht.
Ja. Man kann so eine Story nicht in 10 Minuten erzählen.
Nee.
Oder auch um euer Verständnis. Eventuell werden das sogar 2 Teile heute werden. Wir werden sehen. Es ist wirklich als du mir das erzählt hast, als ich das erste Mal gestern gehört habe, war das so, wow, okay. Mhm. So, vor allen Dingen auch als Mutter von zwei Jungs, muss ich an der Stelle ganz klar sofort sagen. Ja, klar. Ich weiß, wie es für mich war in meiner Therapie, die ich jetzt im, also ich wüsste nicht, wo ich ohne meine Therapeutin wäre, sage ich ganz klar. Und hat mich einfach mal 35 Jahre gedauert, bis ich die gefunden habe. Und ich hatte viele, viele Sitzungen, wo ich danach auch zu ihr meinte, ich fühle mich richtig misshandelt von dir. Mhm. Also ich bin, also nicht dir, sie. Sie haben mich jetzt hier einmal knallhart vergewaltigt und schmeißen mich jetzt raus, damit ich mit dem Schmerz selber klarkomme. Also so, man geht ja da auch durch wirklich tiefen Schmerz durch. Und am Ende des Tages ist es aber so, dass eine Therapeutin kann dir den Weg weisen, wirst du ihn aber alleine müssen.
So sieht's aus, ganz genau, das ist so. Ja.
Und du bist bereit gewesen, nach 5 Monaten diesen Weg dann zu gehen und dich da ein Stück weit zu öffnen. Ja. Und was war dann der Kern?
Also das Ding ist, ich versuch's mal so schnell wie möglich zu machen. Also mir wurde gesagt, also zudem, du hast völlig recht, man muss es dann selbst gehen, man muss durch die Gefühle gehen. Und vor allen Dingen war das auch so, was mir da immer gesagt wurde, und das ist ja genau das, um was es geht. Ist ja schön, also ich konnte meine Geschichte immer schon erzählen.
Ja.
Oder was ist immer, aber irgendwann mal dann schon, also gerade in der Klinik, ne? Darum ging's ja. Aber mir wurde immer gesagt von meinen Therapeuten, ja, ist ja schön, was du erzählst, aber wo ist denn das Gefühl?
Ja.
So, und das ist genau das gewesen, ne? Ja, ich kann das erzählen, aber ich habe das Gefühl dazu. Das war so abgespalten. Das heißt, ja, ich erzähle dir das halt so, als würde ich einen Roman vorlesen. Ja, und darum ging es dann halt. Also dieses Mitgefühl für mich selbst auch zu entwickeln, das Gefühl auch auszuhalten, auch handeln zu können und nicht mich am Baum zu hängen zum Beispiel. Weil das da kommt, ist schon ordentlich. Das ist auch, und das muss man sehr, sehr dosieren. Ne? Und dafür brauchst du auch so eine Klinik, die sagt, okay, jetzt mein Freund, jetzt machst du mal wieder ein bisschen ruhig. Oder die setzen dich auf eine Liste, haben gesagt, das war aber jetzt alles sehr, sehr, du bist gerade in einer sehr fragilen Phase. Jetzt gehst du aber abends nochmal, ist alles okay. Also das ist auch schon alles passiert. Ne? Also da kommt halt, sich dem allem zu stellen, wirklich hältst du das aus. Ja. Davor hast du natürlich eine riesen Angst. Ne? Das auch, warum das alles so schön gedeckelt war. Also, du hast was angesprochen, was jetzt, finde ich, erstmal nicht so ein ziemlich großer Aspekt ist, das habe ich so auch nie gesehen, du hast es aber angesprochen, ist dieses Entwurzeltsein. Also das ist das erste Ding gewesen. Das hätte ich zum Beispiel gesagt, ja, ich habe da sehr, sehr drunter gelitten, das stimmt, ich bin dick geworden, ich konnte kein Deutsch, ja, ich bin auf einmal dick geworden, ich hatte mit Mobbing zu tun. Das heißt, aus einem für mich gefühlten, ich meine, Südafrika Apartheid und so, das hast du als Kind aber nicht mitbekommen.
Natürlich
aber trotzdem
nicht.
Mit einer, sage ich mal, auch meine Eltern waren da lockerer, weil es denen besser ging.
Natürlich.
Ja? Und dann kommen wir nach Deutschland zurück. Einmal meine Heimat, das war meine Heimat sozusagen. Und das war ein Kulturschock als Kind. Einmal in etwas in ganz anderes, auch wie die Leute drauf sind, wie die Deutschen drauf sind, mit bürokratisch, so hat das zu sein und so. Das war für mich sehr, 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 sehr schwer. Das war schon Dings. Plus ich glaube nicht, dass meine Eltern jetzt irgendwie so, doch, die waren anders in Südafrika, weil es denen besser ging. Die sind auch hier wieder eingefangen worden von einem System, wo du dich halt so zu verhalten hast, sage ich mal so. Mein Problem war, okay, jetzt gehst du in die Schule und dann war ich in einer Ganztagsschule. Ja, das heißt, ich hatte da keinen elterlichen Rückhalt. Ich bin in für mich fremdes Land geschmissen worden mit dem Problem, die es für mich gemacht hatten, wurde aber nicht aufgefangen, wurde allein gelassen. So, das war das erste Ding. Immer noch, ich fühle mich immer noch entwurzelt, heimatlos und das Einzige, ich war jetzt letztes Jahr in Südafrika, suche ich mir ja nicht aus und klar sagt auch, du musst mit der Politik gucken und der Apartheid, ist auch alles nicht toll da. Und trotzdem, wenn ich in Südafrika bin, kommt etwas in mir wieder, was ich gar nicht mehr wusste, dass es das gibt, sozusagen. Ja, ganz schön. Also auch meine körperlichen Beschwerden werden da besser. Ich vertrage die Ernährung um einiges besser. Das ist ein Riesending, weil das halt alles von da kommt und so. Und die Schwingung. Ich habe hier gehe ich aus der Tür raus und habe eine Panikattacke Und da gehe ich, sage ich mal, wo sie alle sagen, jetzt pass aber mal auf, du kannst da nicht da hingehen, geh da durch und hab keine Angst. Also es ist halt einfach so, es hat mich geprägt und bestimmt auch ein bisschen eine Harmonisierung dessen, aber eigentlich auch nicht. Weil ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, Mensch, hier fühlt sich, kannst du durchatmen.
Ja. Ne?
Also das, wie schlimm das sozusagen für mich als erstes Ding war. So. Und halt alleine, weil meine Eltern haben in Deutschland nur noch gearbeitet. Ich war halt viel alleine. So. Mhm. Und so, gut, das hatte dann so ein paar Jahre, da war ich auch da schon damals beim Kinderpsychologen, oh ja, der ist ein bisschen sensibel, so haben die das damals ein bisschen sensibel, also da war aber schon so ein bisschen mehr. Das war das erste Ding, wo die gesagt haben, das ist ein hochtraumatisches
Erlebnis.
Und das kommt erst jetzt, das Bewusstsein, nachdem wir so viele Migranten haben.
Ja, na klar.
Weil die nämlich genau diese Problematik haben, das heißt... Okay. So, das heißt, es ist jetzt akzeptiert, sonst, ja, stell dich doch nicht so an, wurde auch mit mir immer umgegangen. So, ja, ne, was hast du denn damit in Südafrika?
Ja.
So? Ja, weiß ich auch nicht, was ich damit habe, aber.
Aber damit hätte man ja noch irgendwie handeln
genau,
können.
Genau. So. Dann, ja, und dann ging es eigentlich weiter. Also, die haben zu mir gesagt, jetzt gehen wir die Steps durch. Du hast das Problem gehabt, dass eigentlich immer zu einem Entwicklungsstand, den du hattest, dir Scheiße passiert ist. Das heißt, du bist traumatisiert, ne? Hast immer weitere Traumata. Erlebnisse gehabt und deswegen ist das halt jetzt so, wie du bist. So, als wir zurückkamen aus Südafrika, einen guten Freund meiner Eltern, der dann wieder irgendwie hatten sie dann halt irgendwie wieder
den zu kanntest tun. Du aber nicht, den hast den du erst in Deutschland kennengelernt.
Also ich werde den gekannt haben davor, weil ich war da zwei. So, also da kannten die sich schon, aber mit sieben, ich komme mich natürlich nicht an den erinnern.
Nee, natürlich
so,
ne? Nicht.
So. Und der, war halt ein guter Freund meiner Eltern und was dann auch dazu führte, dass wir zusammen in Urlaub gefahren sind. So, und da war ich, als ich 11 war, waren wir in Finnland in einem Urlaub und da ging das dann los, dass dieser Mann angefangen hat, mich sexuell zu missbrauchen, so misshandeln, missbrauchen. So, und da gab's halt eine, und dann sage ich dir auch so,
ich wusste ja, dass wir darüber reden werden, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so hast du es gestern auch nicht formuliert.
Ja.
Alter, hast du es knallhart wirklich rausgehauen.
Ja.
Ich merke
auch gerade, also das finde ich aber gut für mich, weil das ist, wäre jetzt, Theresa würde sich freuen, es ist ein Therapieerfolg, weil es mich selbst auch berührt jetzt
das
so langsam. Ne?
Unfassbar, mit 11 Jahren.
Mit 11 Jahren, genau. Und das eigentlich Schlimme, was ich jetzt erst aus der Klinikzeit dann gelernt habe, ist, also für mich, jetzt können wir ja drüber reden, war irgendwie klar, der Missbrauch hat was mit dir gemacht. So. Und das war für mich so das Ding. Und Missbrauch, also auch sehr, sehr klassisch. Ich bin sowieso in meinem ganzen Krankheitsbild sehr, sehr klassisch sozusagen. War halt, also was geht damit einher? Scham und Schuld. Das heißt, du denkst als Missbrauchsopfer, hätte ich mich vielleicht anders verhalten können. Weißt du, was war ich
mit
das?
Mit 11.
Ja, natürlich ist das nicht so. Aber so bin ich in die Klinik gekommen. Das heißt, warum war ich da so lange? Wie lange die da dran gebraucht haben, bis ich, und das ging nur in tranceähnlichen Zuständen, zu mir sagen konnte, ich bin nicht schuld, du warst der Erwachsene. Ich war das Kind, verdammt nochmal. Das war sozusagen der erste Therapieerfolg.
Oh, es ist...
Ja. So, also auch zu dem, was macht das mit einem? Ne? Und dann dachte ich, ja, okay, ja klar, der Missbrauch. Und dann bin ich auch noch, meine Eltern haben dann jahrelang mich noch zu dem in Urlaub geschickt.
Alleine,
ja. So.
Und
jetzt gehen wir aber noch mal kurz zu weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch, es war für mich ganz, ganz wichtig in meinem Verständnis, in diesem Urlaub. Das heißt, Finnland-Urlaub gab es immer so, in Finnland gibt es so Saunen so draußen am Steg meistens, ne? So, das gehört ja mit dazu, dann kannst du ins Wasser hüpfen und so. Und in dieser Sauna, da ging das los mit dem. Und mein Vater, der sagt jetzt, der hat das natürlich auch verdrängt, denke ich mal. Wie auch meine Mutter, das ist, wie auch ich Sachen verdrängt habe, aber egal. Also aber trotzdem war es so, dass mein Vater was gesehen hatte. Und auf einmal danach, es war natürlich peinliche Situation irgendwie, war es dann irgendwie so, ja, war halt schlechte Stimmung irgendwie. Ne? Mein Vater war irgendwie komisch drauf, dann der Typ war irgendwie komisch drauf. Meine Mutter hat auch nicht nachgefragt, war aber auch irgendwie komisch drauf. Und dann hat der Typ zu mir gesagt, pass auf, hier ist Bad Vibes, ne? Ich möchte, oder ich bitte dich.
Dein Vater?
Nee, der Typ.
Der, okay.
Der Täter, wenn ja. du so willst. Auch das, dass ich Täter sagen kann, ist so. Neu. Ist neu. Ist ja. aber neu. Also auch das.
Ich müsste mal, jetzt hier 5 macht, Minuten ne? piepen, wenn ich sagen würde, was ja. ich sagen will. Glaub
ja.
mir.
Ja, ja. Nee, ich weiß. Aber daran siehst du, ne? Also wie du, wie die Psyche halt auch funktioniert. Aber, so, und dann war da irgendwie, und der hat mich im Endeffekt dazu gezwungen, für etwas einzustehen, wozu ich nicht einstehen konnte. Ich habe aber gemerkt, okay, mir wurde als Kind gesagt, ich habe jetzt die Situation zu lösen. So. Was schon schlimm genug war. Und also warum ich da so drauf rumreite, ist nach diesem, als wir dann in diese Thematik gegangen sind, habe ich so eine Trance-Sitzung, da wird geklopft hin und her, da geht's um die Synapsen sich anders verketten hin und her. Du gehst also nochmal in dein Trauma rein. Und dann hatte ich einen sehr, sehr guten Therapeuten, der gesagt hat, warte mal, dann habe ich dem das erzählt, ja, und dann am Tisch und so, ne? Um nochmal kurz die Situation zu sagen, ja, am Tisch, ich sitze da als 11-Jähriger und sag meinen Eltern, also das, was ihr da gesehen habt und so, also das hat nichts mit dem zu tun, sondern, das kam von mir. Ja, so. Und ich dachte, puh, das war, also hab dann gesagt, ja, nee, der Missbrauch und so. Und dann haben die gesagt, warte mal, wie war das? Okay, du hast es deinen Eltern erzählt, wie haben deine Eltern reagiert? Und meine Eltern haben so reagiert damals, also stell dir erstmal vor, du trittst für etwas ein als Kind, auf was du gar nicht greifen kannst, ja. Und dann haben meine Eltern wie erleichtert reagiert. Ja, das heißt, und das ist eigentlich das trifft mich auch, das merke ich auch. Das ist, haben die gesagt, die haben gehofft, dass sie da therapeutisch ansetzen können und dass dadurch wie Dominosteine fallen, was meine Traumata-Geschichten angeht. Ja, und die haben gesagt, das ist das von ihren Empfinden eigentlich das größte Trauma, nämlich nicht aufgefangen
dass
worden
du
zu sein.
Gelassen worden bist.
Ich bin im Stich, die haben zu mir in der Klinik aufgesagt, du bist geopfert worden. Du bist geopfert. Worden. Und diesen nicht halt zu haben, weil ich bin dann in dieser Trance, in dieser Situation. Und was du dann machst, ist, dass du dir Helfer holst, die damals nicht da waren. Ja, das können Tiere sein. Ich habe mir dann, weil spirituell auch schon, ich habe mir auch so Krafttiere geholt und so, damit dein Hirn etwas nacherlebt sozusagen und du dann geschützt bist. Das ist sozusagen, was es dann macht, um dass du aus deinem Trauma rauskommst. Und dann habe ich erst gecheckt, oder auch weil die mir das gesagt haben, gesagt, natürlich der Missbrauch, definitiv. Ne? Aber das ist war für die das schlimmste Ereignis. So. Und
fühlst du das heute auch so?
Du, das fühle ich auch so. Und vor allen Dingen, was eigentlich das Schlimme war, ist, also ich war dann 6 Monate in der Klinik. So, und du musst, sage ich mal, dass in dieser Klinikzeit, und dann auch danach wird etwas gemacht, du wirst auf Belastungsurlaub geschickt, so nennt sich das, BU. Ja, das heißt, du musst aus der Klinik mal 2-3 Tage raus und mal in die Welt, weil du bist natürlich in sehr Bubble, du kümmerst dich die ganze Zeit nur um dich und das ist wie eine andere Welt, logischerweise. Mhm. Und du wirst sozusagen mal rausgeschickt, um zu gucken, was es mit dir macht. Kommst du mit Panikattacken zurück oder bla oder sonst irgendwas? Und dann wird halt eingestellt, okay, der braucht noch ein bisschen oder ist halt noch nicht gut und so. Naja, und ich bin, als ich in die Klinik da, gegangen bin, keine Wohnung schon mehr hatte. Ich war bei meinen Eltern gemeldet. Ich hatte also keine Wohnung. So,
Du hast wirklich alles verloren.
Ja, parallel ging meine Firma in Insolvenz und meine Frau hat dann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal in die Trennung. Also die 4 Sachen sind mit meinem Klinik parallel passiert, sozusagen. Also es war nichts mehr da von allem aufgebaut.
Ja, sterben halt.
Ja, genau, sterben halt. Und naja, und wo war ich? Ja, gut, genau, also das.
Der BU.
Der BU. Und naja, und ich hatte, als ich dann nach 6 Monaten aus der Klinik raus bin, auch keinen weiterführenden Therapeuten, bla hin und her, und bin als erstes, weil ich keine Wohnung hatte, in mein Elternhaus zurück. ziemliche Herausforderung. Aber ich war ja da schon so nach sechs Monaten, dass ich das Gefühl hatte, mich besser artikulieren. Also auch da wollte ich in die Thematiken rein. Und bin dann sozusagen nach Hause. Meine Mutter war im Krankenhaus. Das heißt, ich war nur mit meinem Vater da und habe das angesprochen. Genau dieses, dass das halt rauskam auch.
Kann er sich daran erinnern?
Naja, das Schlimme war, also ich habe ihm das erzählt und dann sagt er irgendwie so, ja, jetzt wo du das so sagst, das wundert mich aber, weil die Elke, also meine Mutter, die hat doch da eigentlich eine Antenne für, ja. Was über seine Reaktion, obwohl die schon viel, viel besser war als früher, also mit, nee, da war nix, ne, so, dann hätte ich das gewusst und so. Also für mich ein empfundenes, schon bessere Reaktion war aber eigentlich auch mich wieder alleine lassen. Das heißt, was ist passiert? Nachdem ich das erzählt habe und über die Reaktion meines Vaters, bin ich in eine Retraumatisierung gerutscht. Ich bin wieder ins Kind gerutscht. Also ich habe mich alles zusammengenommen und gesagt, jetzt bin ich erwachsen und spreche darüber. Und nur die kleine Reaktion meines Vaters hat mich sofort zum Kind gemacht. Und dann war ich auf einmal wieder der, also völlig im kleinen Kind. Und ab diesem Moment ging es bei mir bergab. Ja, also ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, also das, was einigermaßen wieder ging, konnte nicht mehr einkaufen gehen.
War
alles wieder vorbei und dann haben die mich per Eildings wieder in die Klinik geholt. Das heißt, ich war 6 Wochen draußen, hatte dann leider Gottes diese Begegnung und habe gar nicht gecheckt, was mit mir los ist. Und dann in der Klinik haben die gesagt, na, weißt du, was da los ist, was da passiert ist? Du bist halt voll wieder ins Kind gerutscht. Ja. Und da gab es halt keine Veränderung.
Hast dich wieder schuldig gefühlt.
Habe mich wieder schuldig gefühlt und war, genau, und bin in diese Retraumatisierung wieder gerutscht.
Dieser Missbrauch war ja nicht einmalig.
Das ging
ja...
Genau, das ist das nächste Thema. Also warum habe ich, habe ja eine diagnostizierte, anders, also PTBS kennt jetzt jeder so mittlerweile auch, so hört man ja viel drüber. Gibt's auch, weiß ich jetzt auch. Ich weiß auch, dass es Burnout gibt, dass man wirklich nicht mehr rausgehen kann, sich nicht konzentrieren kann und alles. Aber natürlich auch die Länge dieses Missbrauchs, wenn du so willst. Und der Missbrauch ist es nicht allein. Also ja, 11 fing das an und mit 15, fast 16 hörte das auf. Und zwar erst in einem Moment, wo ich stark genug war, wenn du so möchtest, dem zu sagen, also ich habe dem dann auch aufs Maul gehauen. So, also nicht oft und stark genug, aber um halt klar zu machen, das war's jetzt. Und dann hat er sich auch ganz, ganz schnell aus dieser Familie, aus dem Ganzen rausgezogen, weg war er. Weißt du, so. Aber es ging halt, also mindestens 6, fast 7 Jahre. Ja. Ein ständiger Missbrauch, immerhin hingeschickt zu werden. Und auf der anderen Seite, das ist das Schlimme, warum funktioniert sowas? Ja, weil auf der anderen Seite natürlich der verständnisvolle Onkel war. Ja. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, sie hat es eigentlich gemacht, weil sie dachte, er wäre wie ein väterlicher Vater für mich, weil sie mitbekommen hätte, wie das auch zwischen meinem Vater und mir war. Sehr unterdrückend, dass ich, ne, so, und hat halt gedacht, der würde etwas erfüllen, was wir in der Beziehung, also ich zu meinem Vater halt nicht hatte, ja, und das Ganze hat natürlich funktioniert, weil das so viel, also diese Anerkennung, also klassisch, wieder klassisch, also wie mit dem, hier willst du ein Schokobonbon, so, genauso hat es funktioniert. Da auch noch ein bisschen anders von mir wahrgenommen, das habe ich dann natürlich jetzt rückblickend auch, sehe ich das anders. Es war dann halt auch einer, ja komm, willst du einen Radler trinken, weißt du, Alkohol. Und so, ja Mensch, der darf jetzt mit und so, hätte ich zu Hause nicht gekonnt. Dass das aber eigentlich eine Taktik seinerseits war, mich besoffen zu machen, damit es noch besser funktioniert. Das hatte dann den anderen Beigeschmack, den ich halt jetzt weiß. Ne? Aber es waren halt so Sachen, ja komm, willst du versuchen, Auto zu fahren? Das hätte mein Vater, du kannst doch kein Auto fahren, weißt du, so. Also da hat er sich Sachen, der hat das sehr, sehr schlau gemacht und hat... das richtige, wenn du so möchtest, das richtige Opfer dafür gefunden aus den Familienverhältnissen, so dass das halt funktioniert, ne? Und ja auch so weit, ich meine, das muss man sich reinziehen, das können viele nicht nachvollziehen, ich auch sehr begrenzt. Also wenn der uns besucht hat, dann hat er bei mir im Zimmer geschlafen.
Oh, krass.
So, also ganz normal.
Oh, krass.
Ja. Und es gab halt...
Wie geht das? Ich meine, genau. wie geht das, wenn die Eltern das doch eigentlich schon wussten? So, ich verstehe das nicht.
Nee, es ist auch schwer.
Ich will jetzt auch gar nicht...
Nee, du hast... Ich verstehe das.
Ich will deinen Eltern gar keine Schuld dafür geben. Doch, will ich. Ehrlich gesagt, doch.
Ja.
Ich meine, du bist schutzbefohlen. Du bist ein Kind. Wie kann man... Ja. Ich würde nie im Leben... Ich würde im Leben nicht...
Nee.
Im Leben nicht irgendeinem erwachsenen Mann... erlauben, bei meinem Sohn zu schlafen. So. Würde ich nicht. Nee. Meinem Bruder würde ich das erlauben. Ja. Aber das ist was anderes. So. Ich meine, ey, das ist so abgefahren. Es tut mir auch... Oh.
Nee, ist alles gut.
Entschuldigung.
Du, ich kenne die Reaktion. Und
ich finde es ja auch toll, weil ich weiß ja, dass du mit deinen Eltern auf dem Weg bist, hoffentlich irgendwann Frieden zu schließen. Doch. Und das wünsche ich mir auch für dich, weil anders wird es nicht funktionieren. Aber an der Stelle muss ich für mich als Mutter, das jetzt in diesem Podcast ganz klar sagen, das geht gar nicht, Mann. Nee. Es geht gar nicht, Mann. Ihr habt eine verfickte Verantwortung für eure Kinder. Und egal, wie das Verhältnis ist, ob ihr die mögt oder nicht mögt, egal was, ihr habt auf die aufzupassen. Sowas darf nicht passieren. Ja. Es darf nicht passieren.
Richtig.
Und ich entschuldige mich bei dir. Ich bin, ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass dir sowas passiert ist.
Das
tut mir so leid.
Danke schön dafür.
Weißt du,
das ist für mich schon, muss ich dir sagen, aber auch das ist Therapie, auch das annehmen zu können. Weißt du, da sind wir beim Mitgefühl mit einem selbst. Also das wird jetzt besser, weil ich merke, es ist toll, dass ich merke, guck mal, für mich ist es jetzt so, ich erzähle was ich mein Leben lang versteckt habe. Und für mich ist es, für mein Nervensystem ist es ganz, ganz wichtig, dass ich jemanden gegenüber habe, der eine Wut, die ich nie empfinden konnte.
Ey, du hast keine Vorstellung.
Und auch ein Mitgefühl, das ist für mich ja ganz, ganz wichtig. Also ich muss ja lernen, dass das, was ich jetzt gerade erzähle, dein Bild von mir nicht mindert. So bin ich ja mein Leben lang aber ja rumgelaufen.
Ja, aber aber gerade auch, dass du so offen und ehrlich darüber redest, mit einer Stärke, die übermenschlich ist, wie viele können es nicht und wie viele machen dann dieselben Fehler und wie viele klagen dann an, so wie du anfangs gesagt hast, mit dem Finger und sagen, aus mir ist das geworden, weil aus dir ist ein wundervoller Mensch geworden, ein liebevoller Vater, ein liebender, liebevoller Vater. Ja. Es tut mir so, so leid. Es ist, weißt du, so ich kann mir vorstellen, dass du sagst, du willst kein Mitleid, aber es tut mir so, so leid. Ich entschuldige mich dafür, dass man dir nicht geholfen hat.
Das kann ich auch sehr annehmen und damit hast du auch recht. Und das ist ja auch natürlich auch ein Grund, warum ich hier sitze. Weil das hatten wir gestern kurz. Du musst dir vorstellen, dass heutzutage, hier in Deutschland.
Entschuldigung, wirklich, tut mir leid.
Alles gut. Und das ist auch meine Intention dessen. Warum zeige ich mich? Hier geht's gar nicht. Ja klar, ist meine Geschichte und so. Und es hat bestimmt auch einen therapeutischen Effekt noch für mich, logischerweise. Das ist der konsequente Schritt, den ich gerade mache, aus meinen therapeutischen Erfahrungen heraus. Ne? Nämlich, ich zeige mich jetzt und wer mich deswegen nicht mehr mag, dann tut's. Auch das tut mir nicht mehr so. Weißt du?
Nein, darf es auch nicht.
Nee.
Du bist toll. Und überleg mal, du hast es jahrelang mit dir rumgeschleppt. Mhm. Du hast es jahrelang einfach nur ertragen. Es ist unfassbar.
Ja, das ist ein
unfassbar
seelischer Schmerz.
Sieben Jahre
das, genau. Und wenn du halt so siehst, weißt du, also ich habe mich dann auch gefragt, ich so, was wollt ihr denn? Was waren da jetzt so anders als bei den anderen? Naja, dann sagen sie, also einmal bist du entwurzelt worden, dann bist du nicht aufgefangen worden, dann bist du bei dem sexuellen Missbrauch nicht aufgefangen worden. Wahrscheinlich sogar fast bewusst da rein, meine Eltern streiten das ab, aber eigentlich können sie sich auch noch ein bisschen dran erinnern und ich weiß über diese Trance, dass sie es wissen. Ich verstehe. Und du bist nicht die Erste, dass, wenn ich das erzählt habe, die nämlich genau damit, also mir wird ganz oft gesagt, wo sind deine Wut? Ja, das wurde mir in der Klinik auch gesagt. Dann habe ich gesagt, ich will keine Wut, weil diese abgespaltene Wut, die war mir ganz, ganz fremd. Es gibt noch eine andere Wut, die ist in einem selbst. Die habe ich aber in der Klinik auch dann durchlebt. Also ich habe in der Trance zum Beispiel, mein Vater, habe ich richtig gemerkt, selbst in der Trance, wie schwer mir das gefallen ist, meinem Vater zu sagen, du warst ein Arschloch. Weißt du, so hin und her. Also auch da die Bürde, siehst du immer, und das hat natürlich was mit der Erziehung zu tun, der obrige Vater, also da auch aus dem Kind endlich mal
rauszukommen. Ja, weil am Ende wolltest du ja nur geliebt werden.
Ja, klar, genau. Und ich konnte mich aber in vielen Situationen, das musste ich halt erstmal lernen, und ich weiß jetzt auch, warum das so ist, halt auch nicht erwachsen verhalten. Deswegen sind mir auch immer wieder ähnliche Sachen passiert und ich habe mich immer gewundert, warum. Also musste ich in die Innenkehr gehen, weil mir war klar, mit dem, was da ist, scheinst du, bestätigt auch über die Klinik, die haben gesagt, du hast wie eine Falschetikettierung zu Sachen, ja. Zum Beispiel, also ich höre zum Beispiel, dass wenn man Sex hat, Liebesleben führt, dass das etwas ist, auch gerade mit dem Orgasmus, das sollte ja sowas, was Befreiendes, ein schönes Gefühl sein. So, und auch das habe ich mir nie angeguckt. Bei mir ist das an Ekel gekoppelt.
Oh, krass.
So. Das ist das, wie es das mein Leben lang. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du sowas hast, dass du wahrscheinlich schwer intime Beziehungen führen kannst.
Krass.
Weißt du? So, sowas zum Beispiel.
Ist dir auch erst dadurch
dann. Ist mir dann erst bewusst geworden.
Hast du dich das vorher nie gefragt?
Ich habe mich natürlich schon gefragt, irgendwie.
Ich meine, jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch spricht darüber und.
Ich kann dir sagen, was ich gesagt habe, war immer zum Beispiel. Also ich kann da. Ich sag's jetzt einfach mal so hart. Ich habe mit meinem eigenen Sperma sofort einen Ekel entwickelt.
Echt?
Weißt du? So, mein eigenes. Lass mal schnell wegwischen.
Krass.
Weißt du? So. So das zum Beispiel. Das ist natürlich wahrscheinlich kein traditionelles Umgehen mit sowas.
Nein,
weißt
und
du?
Auch nicht.
So.
Also nee. So. Auch gerade männlich, also so.
Ja, genau. So, und auch das, ich meine, das musste ich erstmal wissen, auch. Oder auch verstehen, warum fällt mir und vor allen Dingen fordernde Nähe so schwer. Ja, so. Und das muss ich natürlich bei mir gucken. Da kann jetzt erstmal jemand anders nichts dafür. Der Partner natürlich nicht. Der zieht es dann auf sich, logischerweise. Ja. So, also auch da, ne, das mal alles zu verstehen oder auch, ich wusste auch viele Sachen nicht. Du hast mich gefragt, ja, wusstest du das noch? Ja, ich wusste es im Groben, denke ich noch. In der Klinik ist es passiert. Das war so das erste Ding, was ich gemerkt habe, dass ja, im Groben wusste ich's, aber dadurch, dass wir so tief in diese Gefühle nochmal gegangen sind, kam das erste Mal der, nicht den ich zwar in mir hatte, aber nicht ausdrücken konnte und auch nicht gefühlt habe, der Ekel zum Beispiel. Ja? Den habe ich immer schon mir getragen, aber ich habe nicht greifen können.
Nicht verstanden, woher der kommt.
Genau, auch, wa? Genau. Okay. Auch Gerüche, ja. Also gerade was ihn angeht, natürlich auch der Spermageruch, sein Geruch und so. Was ich sagen will, ich dachte, im Ganzen habe ich so einigermaßen was, natürlich nicht mehr so in der Tiefe. Ich weiß ganz schlimme Sachen, wo es, das wurde auch immer brutaler, muss ich auch sagen, mit ihm. Also zum Beispiel, was, wenn wir über Scham reden, was ganz, ganz schlimm war für mich, das habe ich halt gemerkt und das kam dann wieder hoch. Der hat damit gespielt, also es war dann immer so, ja, okay, ja, gute Nacht, schlafen, ne? So, und ich so, oh, schlafen, alles klar, schlafen, hoffentlich schlafen. Und dann ist der
wirklich, ist wirklich so, ja.
Ja.
Ist wirklich so.
Ja. So, und dann hat er aber nicht geschlafen und immer mehr angefangen, an mir rumzuspielen. So, und weißt du, was das Schlimme eigentlich war, ist, dass übers Rumspielen eine Erektion irgendwann mal kam. Und das Ding, das er dann gesagt hat, na, siehst du doch. Also das alte Ding, du willst es doch. Du willst
ist
es doch auch.
Eklig.
Ja, genau. Und das, also dieses, ich habe zum Beispiel auch, also ich bin im Körper verdreht. Ja, also das haben wir in der Körpertherapie auch gemacht. Woher kommt das her? Dieser Schutz, den habe ich so in mir. Ne? Solche Sachen. Wie schlimm, wie das hatte ich nicht mehr so auf der Kette, sage ich mal, vom Gefühl her. Ich weiß, dass das eigentlich das Schlimmste mit war. Ne? Und, das ist aber auch jetzt erst 2 Wochen alt, würde ich sagen, ist über, da kann man jetzt sagen, auf der einen Seite hat es was gebracht, finde ich, ja, aber ich musste da auch achtsam wieder lernen, Epstein-Files. Epstein-Files haben mich fast retraumatisiert.
Echt?
Ja, weil ich habe mir das natürlich angeguckt und das für mich Schlimme, ich musste das dann therapeutisch verarbeiten, weil ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, was gerade mit mir los ist. Und dann haben die gesagt, was machst du gerade? Du guckst dir keine Epstein-Files mehr an. Was ich gesehen habe, und das ist eigentlich das Schlimme für mich gewesen, dass der, ich habe gedacht, gut, der hat das irgendwie ausgenutzt und ich war der Einzige. Und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Und das ist
über die Epstein-Files passiert.
Das ist tatsächlich etwas so, ich habe mich, darf ich?
Ja.
Ich habe mich das gerade nicht getraut, weil aus Respekt. Aber als du meintest, mit 15 hast du dich dann da befreien können aus eigener Kraft, war so mein erster Gedanke. Oh fuck, weißt du zufällig, ob der noch...
So, und da sind wir nämlich genau bei dem Thema. Also, ich habe dann gesehen über Epstein, wie das ganze Netzwerk gelaufen ist, dass ganz, ganz viele Sachen, also wen hat er sich ausgesucht, ja, warum hat es funktioniert, diese nicht, ach, dass da eine Taktik dahinter war. Und zwar sehr ausgeklügelt. Zum Beispiel, ich meine, schaff es mal, dich immer wieder ins Elternhaus zu trauen und nicht die Angst zu haben, dass das vielleicht auch nochmal rauskommt. So, also viel, viel mehr Mindset seinerseits auch dahinter und viel, viel mehr Manipulation, als ich das gedacht hatte. Und habe dann gemerkt, okay, da resoniert jetzt was, ja. Und dann ist bei mir was gekommen. Das erste Mal, weil ich ja, sag ich mal, recht gut über mich selbst erzählen kann, als ich dann dachte, scheiße, da sagt etwas in dir, nee, so wie das gelaufen ist, warst du wahrscheinlich nicht der Einzige. Und über das Mitgefühl der anderen, die ich nicht mal kenne gegenüber, komme ich an mein Gefühl ran. Das heißt, ich musste richtig anfangen zu heulen. Ich heule da auch über mich. Aber auch das, ja, dieses, dass mir, ich habe halt, ich kann mehr einem Schicksal, einem anderen empfinden, als in meinem eigenen.
Ja, dein eigenes und das, ist ja dein eigenes.
Ja,
du kennst es ja nicht anders.
Genau. Und das kam dann schon, ne? Und dann haben die gesagt, ey, du guckst
nicht gesund.
Nicht gesund, guck das nicht an, weil, und dann sehe ich natürlich die Wunden in mir auch noch, immer noch, ne? So, okay, das macht's immer noch, so. Und um das zu Ende zu führen, auch jetzt in dieser Epstein-Falls-Zeit, ist halt etwas passiert, dass ich, es ist schwer auszudrücken, es gibt ein Wissen in dir, es gibt sowieso, wir haben alle ein extremes Wissen und wir kommen nur nicht oft nicht ran, weil es verbaut ist und so. Und es gab, zu dem Thema, kannst du dich an alles erinnern? Also ich weiß jetzt um einen schwarzen Fleck bei mir, der, ich weiß da drum, ich spüre den Fleck, der ist nicht gefüllt. Und der Fleck sagt mir, nee, dir sind noch Sachen passiert, die waren so schlimm, die hast du, an die willst du dich nicht mehr erinnern. Also auch das, ich habe einen neuen Bewusstseinsstand, wenn du so willst, der nicht weiß, was es genau ist. Ich könnte mutmaßen so ein bisschen, aber worauf ich keinen Zugriff habe. Aber ich habe trotzdem Zugriff darauf, dass ich jetzt weiß, dass da noch etwas war, was ich noch weiter weggepackt habe. So ungefähr. Ne? Und es ist jeden Tag aufs Neue, und wie du auch siehst, aus der Klinik heraus, dann passiert sowas. Und es geht immer weiter. Ich bin ja weiter am Arbeiten und vor allen Dingen, werden wir ja hinkommen, ich habe ja selbst Kinder. Wie hat sich denn dieses ganze Trauma weiter sozusagen entwickelt, wo ich die Gefahr gesehen habe, warum sind die Sachen eigentlich so passiert, die mir passiert sind, wo man sagen würde, ja, warum ist denn das so eigentlich passiert? Ne? Kann man schwer, inklusive mir selbst, durchblicken, wenn du nicht mal gecheckt hast, was da eigentlich alles passiert ist und wie sich das geformt hat. Und ich habe dann halt in der Klinik zum Beispiel, auch damit muss ich leben und mich auseinandersetzen, dass meine Erfahrung, ich werde natürlich immer mehr lernen, ich rede ja auch jetzt nicht als Kind, sondern als Erwachsener, daran kann ich sehen, aha, ne, da ist wieder was zurück, ja. Genau, das ist in einer erwachsenen Position, aber das wird nie weg sein, das ist meine Geschichte, ich werde nur einen Umgang damit finden, so, und jetzt, kann man sagen, ja, scheiße irgendwie. Also habe ich mir oft gesagt, in der Klinik hättest du mal mit 20, 25 das gemacht, sage ich mal. Jetzt bin ich, guck mal, ich bin kurz vor 55 und komme...
Ist egal.
Nee, klar, es ist so oder so egal.
Ist egal.
Es ist so,
Hauptsache,
ist egal.
Du machst es.
Genau, ganz genau.
Hauptsache, du kommst am Ende zu deiner Ruhe.
Ja, Ruhe und vor allen Dingen, guck mal, wenn du so zerschossen wirst, in deinem Selbstbild, dann ist doch auch irgendwie in der... kamen ja viele Sachen zusammen, so ein bisschen. Ja, wer bist denn du eigentlich?
Ja.
Weißt du, so.
Aber da kommst du jetzt langsam...
Gefühlt so, ja.
Langsam.
Ja, ja, also insofern, dass ich also auf jeden Fall, wenn ich mich falsch verhalte, dann kriege ich auch sofort immer eins auf den Deckel, ist, was geht meine... Ich muss akzeptieren, dass meine Belastbarkeit nicht mehr so ist.
Wie ist das jetzt für dich, wo wir über Belastung, jetzt in diesem Augenblick, wo wir darüber
gerade reden? Jetzt?
Ja.
Ja, das ist, also da wäre ja fast wie so eine, ich habe ja so viele Therapiesitzungen hinter mir, das ist fast schon, also es ist natürlich keine therapeutische Sitzung, aber das ist jetzt etwas, das mache ich so oft, natürlich im sehr intimen Bereich, deswegen kann ich mich aber auch so öffnen. Ne? Und es hat auch was mit Vertrauen zu tun, also ich vertraue dir, vertraue deinem Mann. Natürlich, so haben wir uns ja auch dann kennengelernt, kenne ich auch schon ein bisschen und auch einen weiteren Freund, den wir haben. Also ich weiß, mir wurde auch immer gesagt, wenn du anfängst darüber zu sprechen oder vielleicht ein Buch zu schreiben und so, auch mir da immer wieder gesagt, nicht, dass du da in deinen eigenen Missbrauch wieder fällst.
Deswegen frage ich, so geht's für dich noch? Ist das noch ein Umfeld? Auch dass, wenn wir dann am Ende fertig sind, du sagst, okay, mir geht's gut.
Nee, alles gut.
An dieser Stelle möchte ich euch alle wissen lassen, dass es Rainer gut geht. Nächste Woche folgt der zweite Teil, also bleibt dran, Fortsetzung folgt.